Hock Your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen.
Folge 19 von Hockey O'Clock widmet sich dem Ende einer großen Laufbahn. Patrick Hagan spricht im ersten Teil des großen Karriererückblicks über die Anfänge und seine Zeiten in Wien und Salzburg. Greg Holst widmet sich danach den wichtigsten Stories des vergangenen Wochenendes in der Battle Dome Eishockey League. Das und noch viel mehr jetzt bei Große Karrieren gehören gewürdigt und das soll bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner auch immer einen Fixplatz haben. Dementsprechend ist es nur logisch, dass diese Person längst überfällig in den Podcast kommt. Heimlich, still und leise ist nämlich die Karriere im Sommer bzw. frühen Herbst zu Ende gegangen. Es ist niemand geringerer als Patrick Hagan und der nimmt sich jetzt nicht nur für eine Folge, sondern für zwei Folgen innerhalb der nächsten beiden Wochen die Zeit. Patrick, erst einmal schön, dass du da hoffentlich die nächsten paar Stunden frei halten kannst für den Podcast.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Freue mich schon sehr drauf und bin gespannt, was für Themen du für mich hast.
Ja, die allererste Frage muss natürlich mal sein, wie geht's denn mit den Schlittschuhen, die du zwar, was die aktive Profikarriere anbelangt, an den Nagel gehängt hast, aber noch nicht ganz, was die jetzige Berufung, wenn man so will, anbelangt?
Ja, eigentlich sehr gut. Also es ist im Moment für uns alle eine sehr schwere Zeit. Aber im Großen und Ganzen eigentlich gut. Ich habe sehr viel Spaß daran. Ich entdecke viel Neues für mich und bin froh, dass ich mein Wissen an die Jungs weitergeben kann und auch Mädels. Bin wirklich sehr happy.
Nur um die Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Stand der Dinge zu bringen, du bist in einem deiner beiden Engagements nach der Karriere bei der Steirischen Eishockey-Akademie tätig. Wie ist es genau dazu gekommen?
Dazu gekommen ist es, dass ich den Philipp Hofer schon sehr lange kenne und ich ihm jetzt auch im Nachhinein sehr dankbar bin, dass ich das Engagement bekommen habe. Eigentlich hat es ja am Anfang so ausgesehen, dass ich noch in Klagenfurt bleibe, was ich auch wollte. Aber ja, es ist anders gekommen. Klagenfurt hat sich dafür entschieden, dass sie mich nicht im Verein behalten, was wirklich sehr schade ist oder war. Aber nichtsdestotrotz bin ich eben, wie gesagt, sehr glücklich, dass ich in Graz die Chance bekommen habe. Der Philipp Hofer hat dann sehr schnell gehandelt, hat für mich eine Position geschaffen im Prinzip, und weil er einfach gewusst hat, okay, das kann nicht sein, dass ein Ex-Spieler wie ich auf der Strecke bleibt und wirklich nichts hat. Und er hat die Chance und hat gesagt, den holen wir an Bord im Trainerstab. Ja, und somit habe ich dann in meine neue Rolle einfinden müssen und habe das auch sehr gern getan bis jetzt und hoffe, ich mache das noch sehr, sehr lange.
Bleiben wir ganz kurz beim Engagement oder Nicht-Engagement beim KAC. Wie war dieses Gespräch, das dir mitgeteilt worden ist, dass du nicht mehr in den Plänen des KAC für die Saison 2021 eine Rolle spielst?
Mitgeteilt ist immer so eine Sache, gell? Also es war natürlich lange, lange Zeit. Ich persönlich und auch viele andere, glaube ich, haben schwer damit gerechnet, dass ich natürlich noch weiter spiele, ein Jahr. Dadurch, dass ich letztes Jahr gut in der Saison gehabt habe, relativ viele Punkte gemacht habe, wie als Verteidiger. Der Trainer auch immer wieder gesagt hat, dass ich unter den Top 3 Verteidiger war in der Mannschaft, das ganze Jahr über. Und deshalb für mich war es im Prinzip überhaupt keine Frage, dass ich nicht noch ein Jahr weiterspiele. Und dann kam halt die überraschende Wendung, dass ich im April dann gehört habe, okay, sie planen nicht mit mir. das war mal das Erste, was ich gehört habe. Und dann, ja, habe ich halt noch immer weiter gehofft. Haben wir noch das Angebot bekommen, dass ich in der AHL spiele und vielleicht einen Co-Trainer mache mit Kirk Fury. Und die Co-Trainer in dem Sinne, dass ich halt die Jungen führe, dass ich ein Vorbild bin, dass ich Teile übernehme auch, weitergebe eben an die Jungen, so wie ich es jetzt mache. Aber ja, dazu ist es dann nicht gekommen, weil ich das dann im Endeffekt für mich entschieden habe, dass ich das doch nicht machen will. Ich habe mir dann gesagt, nach 20 Jahren in der Profiliga möchte ich nicht unbedingt in jetzt eine Ausbildungsliga oder AHL. Ich möchte zwar mein Wissen weitergeben, aber ich muss nicht unbedingt spielen dazu. Und ja, dann habe ich den Vorschlag gemacht, dass ich halt nur Co-Trainer werde beim KC, mit Kirk gemeinsam in der AHL. Und zusätzlich noch bei der U18 vielleicht ein bisschen mithelfen kann und zusätzlich vielleicht auch noch eben in der ersten Mannschaft noch ein bisschen den Mediator spielen kann zwischen den Jungen und den Trainer, dem Petri. Der Petri war Feuer und Flamme eigentlich dafür, wollte das auch so. Und dann kam aber eben die Entscheidung, gut, sie haben in der ersten Mannschaft den neuen Co-Trainer geholt. Und der KC hat dann gesagt, für mich gibt es leider kein Geld als nur Co-Trainer in der AHL. Da ist kein Geld zur Verfügung. Und aufgrund von der Situation wegen Corona ist die Möglichkeit nicht da, dass ich übergreifend mit verschiedenen Mannschaften trainiere. Okay, habe ich verstanden. Im Gegenzug aber hat er gesagt, aber es könnte sich in den nächsten 1-2 Wochen etwas ändern und ich soll noch warten. Und die Geschichte davor ist halt, eigentlich habe ich schon meinen Vertrag liegen gehabt als Co-Trainer für die AHL, habe die Summe schon ausgemacht gehabt und wollte eigentlich unterschreiben, wollte nur 1-2 Kleinigkeiten geändert haben, die im Vertrag standen sind. Und der Oliver Bellone hat sich leider daraufhin 9 Tage bei mir nicht gemeldet. Und habe ihm wieder geschrieben und dann haben wir eben diese E-Mail-Austausch gehabt, wo er mir das gesagt hat mit dem Geld und mit dem übergreifenden Training, dass es nicht möglich ist. Aber er meldet sich noch einmal bei mir genau telefonisch. Gut, ich habe noch einmal 5 Tage auf seinen Anruf gewartet und leider ist er nicht gekommen. Gut. Sei es wie es ist, ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich in meinem Leben weitergehen muss, dass ich weitermachen muss. Ich habe auch Zahlungen, die anstehen bei mir und ich kann nicht warten, leider bis der KC eben sagt ja oder nein. Ich wäre gerne dort geblieben. Es war eigentlich mein Wunsch, es war der Wunsch von meiner Freundin und mir, auch dort zu bleiben, dort weiterzumachen, vor allem, weil ich glaube, dass ich mit Kirk super Team gebildet hätte und den Jungen sehr viel weitergeben hätte können. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mich dann eben für Graz entscheiden müssen und bin aber jetzt sehr froh darüber, weil dort habe ich wirklich ein super Trainerteam auch, kann meine Ideen verwirklichen, lerne viele neue Sachen. Ja, also ich bin im Moment eigentlich sehr glücklich darüber auch.
Das, was du gerade erzählt hast, das bedingt für mich 2 Nachfragen. Erst einmal, wie war dieser Prozess? Offenbar gab's mit dem Vertrag, den du unter Breite bekommen hast, schon nicht mehr genau das, was du dir erwartet hast. Aber wie war dieser Prozess für dich, dir einzugestehen, das ist jetzt das Ende der Reise und die aktive Karriere ist jetzt zu einem Ende gekommen?
Wie gesagt, am Anfang relativ schwer eigentlich, weil ich wirklich weiterspielen wollte. Aber je länger eben das mit Corona auch gedauert hat, desto mehr Zeit habe ich zum Überlegen gehabt und zum Nachdenken gehabt. Und wollte dann im Endeffekt wirklich nur, dass ich mein Wissen weitergeben kann, meine Einstellung weitergeben kann, das, was ich die letzten 20 Jahre gelernt habe, einfach den Jungen weitergeben, das ist mir das größte Anliegen. Also so wie es auch schon in der Kampfmannschaft war, wie ich noch gespielt habe, das war eigentlich die letzten Jahre immer mein Platz in der Mannschaft, dass ich mich um andere gekümmert habe, dass ich sehr viel, sehr gerne für die Mannschaft getan habe und mit den Jungen mich beschäftigt habe. Und das wollte ich dann einfach weitermachen. Das war mein vorrangiges Ziel. Das habe ich mir halt vorgenommen und somit war es dann für mich gar nicht so eine schwere Entscheidung. Sie hat zwar lange gedauert, das war vielleicht das Schwere daran, dass es sich so dahingezogen hat, aber im Endeffekt war es dann für mich die bessere Entscheidung. Und ich glaube auch aufgrund der jetzigen Situation eben, wie es in der Liga halt zugeht, ja, bin ich, glaube ich, den richtigen Weg gegangen. Und ich sage auch immer, ich habe jetzt ein Jahr im Prinzip meiner Trainerkarriere dazu gewonnen. Ja, also ich kann dieses Jahr jetzt genau nutzen, um mich weiterzubilden im neuen Job und was dazu gewinnen, was ich vielleicht, wenn ich eben noch 2-3 Jahre weitergespielt hätte, dann ja, weniger hätte.
Jetzt weiß ich schon, dass das Wort Dankbarkeit ohnehin ein viel zu aufgeladenes ist, aber wenn du für eine Organisation 8 Jahre lang die Knochen hinhältst und dann bei solchen Vertragsverhandlungen, wie es offenbar dann auch mit der Co-Trainer-Karriere in der Alpshockey League der Fall war, es erst wenige und dann gar keine Rückmeldungen mehr auch von Management-Seite gibt, wie sehr schmerzt einen das dann auch?
Ich muss ehrlich sagen, sehr. Also das hat wirklich sehr, sehr weh getan. Vor allem, ich habe mir auch eine E-Mail geschrieben, wo ich genau das ja geschrieben habe, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich war 8 Jahre bei einem Verein, habe mein Herz dafür gegeben, habe mich immer eingesetzt, habe immer alles gemacht. Und dann so abgefertigt zu werden, das tut schon sehr weh. Also ich habe immer glaubt, oder wir haben auch jetzt noch eine relativ gute Basis, der Oliver Belloni und ich. Wir können eben über alles reden, aber diese wichtige Entscheidung dann eben, wo dann jemand hinkommt und sagt, hey, Patrick, es tut uns leid, wir sind wirklich dankbar, was du die letzten 8 Jahre für uns getan hast, ja. Aber wir wollen jetzt einen neuen Weg gehen. Wir wollen dich nicht mehr im Kader haben, aber wir hätten dich trotzdem noch gerne, was weiß ich, in der Organisation und schauen wir, dass wir eine Lösung finden. Und ja, irgendwie, das wäre der richtige Weg, aber dann einfach nichts mehr zu hören, das tut dann schon weh. Also einfach so, das hat richtig weh dann. Da fragst du dich dann, warum, was habe ich falsch gemacht, ist irgendwas passiert? Ja, Du zweifelst dann halt irgendwie doch an dir selbst. Aber ich war nicht der Einzige in der Vergangenheit. Ich habe das dann im Nachhinein von mehreren Eckspielern gehört, dass das schon seit Jahren gang und gäbe ist. Und ja, macht es einem nicht leichter, aber es zeigt halt einem wieder auf, dass man nicht alleine ist da draußen. Ja, einfach nur schade, weil man müsste nur offen und ehrlich sagen, hey, es tut uns leid, wir planen in Zukunft einfach nicht mehr mit dir. Wir wollen jetzt mit den Jüngeren weiterspielen. Wir hoffen, dass wir dich in der Organisation behalten können. Vielleicht kannst du uns helfen. Wenn nicht, ist auch gut. Aber irgendwie einfach so einen klaren Schlussstrich ziehen, weißt? Und nicht das Ganze immer irgendwie in die Länge ziehen und dann nicht wissen lassen, woran man ist. Das ist das, was eigentlich so wehtut.
Inwieweit hat vielleicht auch diese Erfahrung dann eine Rolle gespielt, dass du Gründungsmitglied der Eishockey-SpielerInnen-Union geworden bist oder dass du das auch maßgeblich mit vorangetrieben hast?
Auch ein wenig, aber im Großen und Ganzen eher, weil ich andere Geschichten gehört habe, die halt passiert sind in der Zeit. Und ich halt so viel Empathie in mir trage, dass ich immer wieder den Leuten helfen will, Österreich helfen will, den österreichischen Eishockeyspielern helfen will, Eishockeyspielerinnen natürlich auch. Also ich habe die große Vision, dass wir einfach in Österreich näher zusammenrücken und gemeinsam unsere Ziele verfolgen. Ja, und das war eigentlich so dieses vorrangige Ziel bei mir, die dann zu der Gründung geführt haben. Sicherlich auch eben Spieler in der Art und Weise unterstützen, dass wenn eben solche Sachen passieren, sie nicht nur zu ihren Managern gehen, die leider sehr sporadisch bei uns in der Liga vorhanden sind. Aber ja, da möchte ich einfach den Spielern helfen, eine Anlaufposition können und wir dann vielleicht weitere Schritte besprechen.
Ich möchte dann vor allem im zweiten Teil, der heute in zwei Wochen erscheint, auf die Eishockeyspielerinnen Union eingehen. Deine Karriere, du hast es schon angesprochen, hat sich über 20 Jahre oder fast 20 Jahre gespannt von 2000 bis ins Frühjahr 2020 bis zum coronabedingten Saisonabbruch. Dementsprechend ist es auch ein ganz gemäßigtes Ziel in diesen zwei Teilen, in denen wir deine Karriere Revue passieren lassen, auch jeweils so circa 10 Jahre zu besprechen. Das führt uns logischerweise zu den Anfängen deiner Profikarriere. Kannst du dich noch an dein allererstes Ligaspiel erinnern?
Mein allererstes Ligaspiel kann ich mich nicht erinnern. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Lustenau gespielt habe. Und ja, das war eine richtig, richtig arge Zeit, muss ich echt sagen.
Dein erstes Ligaspiel war am 29. September 2000. Du warst 16 Jahre alt und 189 Tage und es war ein 5:3-Sieg in Kapfenberg. Dann formulieren wir es anders oder ich frage nochmal anders. Kannst du dich an dein erstes Ligator erinnern? Hat sich das in irgendeiner Art und Weise eingebrannt?
Wie das Tor passiert ist, das weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe irgendwo bei meinen Eltern zu Hause in meiner Vitrine im Kasten die Scheibe, wo das Datum eben draufsteht und das Ergebnis draufsteht. Und ja, aber wie ich das genau geschossen habe, ich habe keine Ahnung mehr. Also ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich bin ich angeschossen worden oder irgendwie sowas.
Kann er zumindest sagen, wer dein Assistgeber war? Was auch ganz spannend ist, es war nämlich damals bei einem 2:1-Sieg, hast du das 1:0 gegen Zell am See erzielt. Dein Assistgeber war Thomas Sticher, der Vater deines späteren Mitspielers Dennis, was dann auch ganz spannend ist, wenn deine Karriere so lange dauert, dass du Söhne von Ex-Mitspielern dann in deinem Team hast. Kannst du dich an zumindest die Vorlage noch erinnern?
Oh, nein, auch nicht. Also, aber wie gesagt, ich glaube eben, ich bin angeschossen worden oder irgendwie sowas. Aber ich erinnere mich noch vage an die Zeit, natürlich in Lustenau. Du bist da mit Gitter unterwegs. Ich habe ganz alleine gewohnt damals bei einer älteren Dame. Da habe ich ein Zimmer bezogen. Da haben meine Eltern im Prinzip Miete bezahlt bei ihr. Bin in Dorn, bin in die Schule gegangen, ohne Auto, habe ein altes, klappriges Rad gehabt, wo das Licht nicht gegangen ist, die Bremse nicht gegangen ist. Und spielen war halt U16, U20 und in der Kampfmannschaft. Und das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Da waren natürlich noch alte Haudegen dabei und das war alles noch sehr ruppig. Ray Podlosky hat mitgespielt. Also das waren schon coole Zeiten im Vergleich zu jetzt, also ganz, ganz anders.
Ich habe einen deiner ehemaligen Weggefährten aus dieser Zeit gefragt, ob man denn ein paar Erinnerungen an den blutjungen Patrick Harran zukommen lassen kann. Es war der damalige Torhüter oder einer der beiden Torhüter beim EHC Lustenau, Jürgen Penker. Wir hören mal gemeinsam rein und plaudern dann ein ganz klein wenig darüber.
Hallo Martin, hallo Patrick. Was kann ich sagen über den Patrick in unsere Anfänge gemeinsam als junge Athleten in der Kampfmannschaft in Lustenau? Das Erste, was ich sagen möchte zum Patrick, er ist einfach ein super Mannschaftskamerad gewesen. So ein bisschen der Sunny Boy, immer einen coolen Schmäh, immer gut drauf und war einfach eine Bereicherung in einer Mannschaft mit ihm zu spielen. Ganz klar ist Nummer eins, was mir zum Patrick einfällt, ist seine eisläuferischen Fähigkeiten. Also wie er seine Kanten eingesetzt hat am Eis oder seinen Speed, also eisläuferisch sicher eines der größten Talente, wo ich begegnet bin. Insgesamt sein Skill-Level mit der Scheibe, ob das passen, schießen, sein Skill-Level war einfach sehr, sehr hoch. Sein Körperspiel, seine Erfahrung dann in die späteren Jahre, aber von Anfang an einfach ein Riesentalent. Ich glaube, dass insgesamt die Familie Harand im Eishockeysport einen Namen hat, wo jeder aus meiner Generation kennt, was die für einen Sport gemacht haben, ob das der Papa war oder der Bruder, wo mit uns gemeinsam auch in dem Jahr gespielt hat, in Lustenau. Seine Mama kann man da dazu erzählen. Also jeder kennt die Familie Harand und was sie wirklich für den Sport da mitgebracht haben. Ja, wie gesagt, das Wichtigste über den Patrick ist mit seinem Wiener Schmäh, ob das, wo wir uns begegnet sind, dann auch später im Nationalteam oder sowas, war einfach immer lustig mit ihm. Und ich wünsche dem Patrick von ganzem Herzen nur das Beste jetzt nach seiner Karriere und hoffe, dass wir uns dann bald wieder mal über den Weg laufen. Danke.
Da steckt schon einiges mit drinnen. Das Spannendste vielleicht einmal oder das was sich mir nicht hundertprozentig erschließt, wie kommt es dazu, dass der Wiener und noch dazu der Wiener Schmäh als Exportgut dann auf einmal im äußersten Westen der Liga ausgerechnet in Lustenau landet?
Ah, erst einmal danke, Jürgen, für die netten Worte. Mein Skill-Level, über den können wir streiten. Aber für die damalige Zeit wahrscheinlich war er gar nicht so schlecht. Wie ist es dazu gekommen? Dazu gekommen ist es, dass wir in Wien in meinen Jugendjahren den Nachwuchstrainer gehabt haben, Jorma Sitterinnen. Und in dem Jahr, wo ich nach Lustenau gegangen bin, hat es in Wien keine Kampfmannschaft gegeben. Und ich war halt, das war damals üblich so, die guten Spieler wie Latusa, Koch, Weser, egal was war, in unserem Alter, haben begonnen, in dem Alter mit der Kampfmannschaft zu trainieren, mit 16 Jahren. Und ja, in Wien gab es keine Kampfmannschaft, also bin ich mit Jorma Sitterinnen nach Lustenau gegangen und habe dort eben, wie gesagt, bei einer älteren Dame gewohnt, ganz auf mich alleine gestellt, habe gerade meinen Führerschein gemacht, die L17-Ausbildung, bin in Dorn, bin in die Schule gegangen und ja, der Jorma hat mich dann im Prinzip unter seine Fittiche dort genommen. Auch eine Mutter von einem Mitspieler bei der U20 in Lustenau hat sich wirklich gut um mich gekümmert. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar darüber. Es war für mich eine wirklich tolle Erfahrung, weil im Nachhinein muss ich sagen, man wird wirklich selbstständig und erwachsen dadurch. Also man lernt, für sich selber zu kochen. Man muss sich um alles kümmern, selbst organisatorisch, eben wie komme ich jetzt wohin, wie komme ich in die Halle, wie komme ich in die Schule. Man muss selbst aufstehen. Ja, also lernen, das ist wieder eine andere Geschichte natürlich, aber ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Die hat mir, glaube ich, in meiner weiteren Karriere sehr geholfen, meinen Weg zu gehen. Und das in Lustenau mit Jorma als Trainer an meiner Seite, der eben im Nachwuchsbereich immer sehr gute Arbeit geleistet hat, war für mich schlussendlich der richtige Weg. Also ich habe dort meine Eiszeit bekommen, ich bin gefördert worden. Und ja, wie gesagt, bin sehr, sehr dankbar darüber.
Es ist das paradox, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen und ich ein paar hundert Meter Luftlinie von der Rheinhalle in Lustenau entfernt sitze. Was ist denn so die prägendste Erinnerung vielleicht an die Rheinhalle, aber auch an die Zeit in Lustenau, außer den Dingen, die du gerade genannt hast?
Ja, natürlich war das für mich zeitlich sehr, sehr aufwendig. Ich habe da eben mit der U20 gespielt, dann mit der Kampfmannschaft gespielt, bin in die Schule eben, wie gesagt, gefahren. Also wir haben richtig lange Reisen gehabt, natürlich, eh klar. Kapfenberg, Zeltweg damals noch, bis um 6 in der Früh heimkommen. Und um 7 Uhr hat der Wecker schon wieder geläutet, weil um 7.20 Uhr ist der Bus gegangen in die Schule. Da ist es nicht nur einmal vorgekommen, dass ich natürlich verschlafen habe. Oder ich kann mich noch, also an die eine Nacht kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da sind wir wirklich um 5:30 oder so heimkommen, um 6. Und ich habe gesagt, so, jetzt gehe ich gar nicht mehr schlafen. Wir haben nämlich einen Schlafbus gehabt natürlich, was vom Vorteil war. Aber im Bus so richtig schlafen, Miss May, ist nicht wirklich möglich. Gut, wir kommen um 5:30, 6 in der Früh heim. Und ich sage, okay, ich gehe jetzt nicht schlafen und ich fahre direkt dann in die Schule. Ich überbrücke diese eine Stunde. So in meinem Zimmer, was ich gehabt habe, eine Kochnische mit zwei Herdplatten. Daneben ist gleich der Fernseher gestanden und gegenüber eben das Bett und ein Schreibtisch. Das war's. Habe mich natürlich ins Bett gesetzt, ja, und bin im Sitzen eingeschlafen. Ich glaube, um 10 Uhr bin ich dann irgendwann mal aufgewacht, weil die alte Frau, bei der ich eben gewohnt habe, am Balkon, den ich mir mit ihr geteilt habe und umgewerkelt habe. Haben wir auf die Uhr geschaut und mir gedacht, scheiße, ich glaube, heute brauche ich nicht mehr in die Schule gehen. Ja, also das war so eines der prägenden Momente, die ich dort in Lustenau gehabt habe. Andererseits ist es dann vom Eishockey-Technischen eher, wie du gesagt hast, mit Sticher oder Podlowski, ja, das waren schon coole Mitspieler, die eben, wie gesagt, vor allem der Ray Podlowski hat sehr gerne mit uns Jungen auch gearbeitet und ich war halt auch wissbegierig und bin oft hingegangen, habe ihn Sachen gefragt, wie macht er das, also der hat so einen perfekten, angetäuschten Schuss gehabt, den wollte ich unbedingt lernen, den versuche ich eben jetzt noch weiterzugeben, wo er mit der Vorhand zu sich zieht, antäuscht, wie er auf die Fanghand schießt und dann im letzten Moment dreht der Schlägerblatt so auf, dass er eben halb hoch stockend ins Eck schießt und das ist ja so einer der Momente, die ich sicherlich immer in Erinnerung haben werde von meiner Zeit in Lustenau.
Ray Podlowski mittlerweile auch schon wieder seit über 2 Jahren leider tot. Das heißt, das ist eher traurige Randnotiz. Aber um vielleicht noch bei dieser Lustenau-Saison zu bleiben, war dir dort schon klar, dass du gekommen bist, um zu bleiben, dass du mit Erstliga-Eishockeyspielern mithalten kannst? Oder war das für dich noch nicht ganz klar, dass das vielleicht dann auch dein Weg und die nächsten 20 Jahre bestimmen wird?
Na, oh ja, also das haben wir schon gemerkt auch. Also ich habe da natürlich am Anfang vielleicht die ersten 2, 3 Spiele ein bisschen gebraucht, aber das war eben das Gute beim Jorma, der hat mit 4 Linien gespielt und ich habe meine Eiszeit bekommen, auch wenn es nur 5, 6 Shifts waren in einem Match vielleicht. Aber ich glaube, wir haben mal wirklich gute 4. Linien damals gehabt für die damalige Zeit und wir haben einfach unsere Sachen gemacht, die uns aufgegeben hat. Also wir haben Eislaufen müssen, die Scheibe tief bringen und arbeiten. Und ich glaube, das hat sich bis jetzt noch nicht geändert. Also von einer 4. Linie, vor allem von einem jungen Spieler, verlangt man eben, dass er reingeht, sein Herz am Platz legt und kämpft, arbeitet für die Mannschaft. Und alles Zusätzliche, was dann noch kommt, ist natürlich ein Bonus. Ja? Und so fasst man eben Fuß in einer Profiliga. Das war damals so und ist jetzt auch noch immer so.
Das hat Jürgen Penker angesprochen, was ihm mit als erstes neben deinem exzellenten Humor, natürlich deinem hohen Skill-Level aufgefallen ist, waren die eisläuferischen Fähigkeiten. Jetzt bist du genetisch ja nicht ganz unvorbelastet, wenn man so will, aber wie kam es dazu, dass du dich eisläuferisch so schnell vom Rest separiert hast? Außer Talent, das natürlich ohne Frage auch hinzukommen muss.
Dadurch, dass meine Eltern und Opa beide Eiskunstläufer waren, gemeinsam als Paarläufer. Und dann meine Mama auch noch natürlich Eiskunstläuferin. Ja, der Papa ist Eishockeyspieler. Ich glaube, da liegt es auf der Hand, dass man sehr viel Zeit vor allem in der Eishalle verbringt. Sehr viel am Eis steht mit der Mama, auch wenn sie Unterricht gibt, eben du stehst daneben, sie macht mit dir auch Übungen, ja. Also wir waren wirklich mit den Eiskunstläuferinnen am Eis und haben da mittrainiert, haben wirklich deren Sachen auch gemacht, haben von den Großeltern, also die Oma ist dann auch an der Bande noch gestanden, hat uns wirklich mit uns eine ganze Stunde beschäftigt. Ja, so ist es halt einfach dazu gekommen, dass man, und das ist halt das, du machst vielleicht immer wieder das Gleiche, aber du wirst nie perfekt sein, sage ich jetzt mal in dem, aber du musst es immer wieder machen, bis es in den Körper überfließt und ja, dass dann eine gewohnte Bewegung wird, ein Bewegungsablauf wird. Und deshalb ist viel Zeit am Eis natürlich notwendig, dass man immer wieder die gleichen Sachen macht und übt, auch wenn es zeitweise langweilig wirkt. Aber es hilft.
Passiert das aktuell noch oder passiert das zu wenig? Weil du auch gesagt hast, du möchtest der jungen Generation deine Erfahrungen mitgeben. Muss dieses in Anführungszeichen stupide Wiederholen wieder viel öfter gemacht werden?
Ja, es ist natürlich schwer, ne? Also wenn du jetzt rein von einem Betrieb ausgehst, von einem Eishockey-Betrieb ausgehst, im Nachwuchs sind die Eiszeiten wirklich rar. Also du kannst nie genug Eiszeit haben. Es ist zum Beispiel bei uns, du hast zeitweise 50 Minuten Zeit und musst halt und dreimal die Woche, sage ich jetzt mal bei der U11 zum Beispiel. Und du willst ihnen natürlich alles beibringen. Und das geht natürlich leider nicht. du musst ihnen Stickhandling beibringen, du musst ihnen Schießen beibringen, Passen beibringen. Aber das Grundlegendste ist eigentlich das Eislaufen. Und da gehört natürlich ganz, ganz viel Zeit investiert, vor allem in jungen Jahren, dass man das eben immer wieder macht. Und ich weiß, es ist für Kinder, die jetzt nicht den Vorteil haben, wo die Eltern vielleicht mit Eishockey oder Eiskunstlaufen zu tun haben, sehr schnell einmal langweilig. Ja? Also immer wieder das Gleiche zu machen. Und das gibt es halt trotzdem zu tun. Du willst Abwechslung haben, aber du musst auch immer wieder das Gleiche machen. Weil sonst ja, kannst alles ein bisschen, aber nichts gut. Ne? Und ja, da bräuchte man halt viel mehr Eiszeit, um das wirklich das Ganze ausreizen zu können. Aber wir wissen, das ist nicht so einfach mit Eiszeiten in Österreich, vor allem mit Eishallen in Österreich leider. Und wir machen, alle Trainer, glaube ich, in ganz Österreich, machen wirklich das Beste aus den Möglichkeiten, die wir haben.
Spannend, ein wenig den Bogen in deinen ersten Karrierejahren von Lustenau ganz im Westen, dann nach Wien im Osten. Du bist am 6. Oktober 2000 zum jüngsten Torschützen der Lustenauer Vereinsgeschichte avanciert, nur um dann knapp ein Jahr später, beziehungsweise weniger als ein Jahr später, am 28. September 2001 zum jüngsten Torschützen der Geschichte der Vienna Capitals zu avancieren. Was ist dazwischen passiert? Wie kam es von Lustenau nach Wien?
Ja, das war eigentlich dann im Prinzip, es war so, ich bin also im ersten Halbjahr in Dornbirn in die Schule gegangen und wir haben dann schon gewusst, okay, zum zweiten Semester, Schulsemester, muss ich wieder nach Wien. Wie gesagt, war für mich in Lustenau nicht einfach. Bin natürlich mit 5 Fleck nach Wien gekommen im Halbjahr. Und habe aber davon eben 2 Fächer belegt gehabt, die ich in Wien gar nicht gehabt habe. Ja,
Hochdeutsch und?
Darstellende Geometrie zum Beispiel war sowas, das habe ich in Wien nicht gehabt. Ja,
das hört sich sehr vorarlbergerisch an, ja.
Nein, also ich bin in Wien in einen Zweig gegangen, vermehrt auf Sprachen. Also ich habe schon Französisch ab der 3. Klasse gehabt und dann ab der 5. eben Italienisch dazu. Und das hat es eben in Vorarlberg nicht gegeben, aber wir haben dann einen Weg gefunden, dass ich eben doch dorthin gehen kann in die Schule in Dornbirn. Und zum Semesterwechsel bin ich dann wieder nach Wien und habe dann durch 2 Fleck weniger gehabt, war auch schön, aber waren noch immer 3. Ja, und das war eigentlich immer geplant, dass ich dann zum Semester wieder zurückkomme. bin dann in Wien in die Schule gegangen, habe in Wien gelebt und habe sogar in Wien trainiert mit verschiedenen Mannschaften und bin dann, habe die Saison zu Ende gespielt mit der U20 von Lustenau. Und wo ich auch ganz, ganz stolz drauf bin, dass wir damals da den dritten Platz geholt haben mit der Mannschaft, weil wir haben, glaube ich, 12 Spieler gehabt oder 10 Spieler gehabt. Und auf einer Auswärtsfahrt, kann ich mich erinnern, waren auf einmal 8 Kinder da. Ja, also wir haben zu 8 ein Spiel bestritten und haben gewonnen. Und das war natürlich, also das waren Erlebnisse. Das ist, also ich bin aus Wien zum Beispiel, wir haben gegen Kaffenberg gespielt und ich bin von Wien nach Kaffenberg gefahren, habe dort meine Schuhe entzogen, habe gespielt und dann bin ich wieder nach Wien gefahren und die sind wieder nach Lustenau zurückgefahren. Ne? Also es waren halt so Sachen, ja, die bleiben mir wirklich immer in Erinnerung.
Jetzt hat sich aber in Wien um die Jahrtausendwende natürlich auch von deinem Vater mit angetrieben, spannendes Ereignis. Es gab die Gründung der Vienna Capitals. Ab welchem Zeitpunkt war dir klar, das wird mein nächster Club werden?
Ja, das braucht immer eine lange Vorbereitungszeit. Und ich weiß, dass mein Vater damals eben schon sehr früh begonnen hat, das auf die Beine zu stellen. Und richtig konkret, glaube ich, war es dann eh schon mit im März oder April, dass es wahrscheinlich passieren wird, dass die Capitals gegründet werden. Und somit war es dann auch klar, dass ich natürlich in Wien bleiben will und werde und hoffe, dass ich bei meinem Papa natürlich einen Vertrag bekomme. Ja, das war eigentlich im Prinzip der Weg. Also es war ziemlich früh klar, dass ich in Wien bleiben werde und die Schule vor allem dort fertig machen werde. Ich habe dann die 7. Klasse nochmal wiederholen müssen und habe dann ein Jahr später dann maturiert. Aber ja, das war eigentlich immer geplant, danach schon ab, sage ich jetzt mal, März, April, dass mein Weg in Wien einmal weitergehen wird. Und ja, bin sehr froh darüber. Es war in Wien auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Also wirklich.
Jetzt ist dein Bruder auch zu dieser Mannschaft gestoßen, trainiert vom Vater. Wie war es, so Coaches Boys zu sein, wenn man so will?
Einerseits gut, andererseits natürlich hat das bedeutet lange, lange Tage, viele Gespräche, weil wenn wir ein Match gehabt haben und wir haben schlecht gespielt oder wir haben verloren, hat das nicht geheißen, okay, du fährst jetzt heim und schaltest ab und am nächsten Tag geht's wieder weiter. Sondern es waren halt lange Nächte. Also Papa ist dann nach einem Spiel, egal ob gewonnen oder verloren, ist immer heimgegangen. Damals noch die super tollen VHS-Kassetten. Ins Wohnzimmer gesetzt. Wir haben uns das Spiel noch einmal gleich, also wirklich, das war vielleicht 3 Stunden, nachdem das Spiel zu Ende war, die Videokassette, die Aufzeichnung reingehaut in den VHS-Player und haben uns das Spiel noch einmal angeschaut, gleichzeitig mit dem Papa natürlich, der Chris, ich, und haben das Spiel gleich analysiert und haben geschaut, okay, wo kann man was besser machen, wo gehört was gemacht, wie ist der Aufbau, wie ist der Vorcheck und sozusagen waren es wirklich der, ja, zeitweise Streitgespräche, zeitweise auch einfach nur dort gesessen und angeschaut, aber es waren lange Nächte, teilweise bis um 1-2 in der Früh dort gesessen, eben das Spiel angeschaut, darüber geredet und am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen. Ja, es war einfach gang und gäbe so, aber ich finde, dass es mir trotzdem sehr, sehr geholfen hat in meiner Entwicklung als Spieler, das Spiel zu lesen vor allem. Ja, es ist wieder so ein Punkt, wo die Trainer halt wenig Zeit haben. Wenn sich der Spieler nicht selbst damit beschäftigt, dann wird er in der Hinsicht wahrscheinlich nicht viel weiterkommen, ja, das Spiel zu lesen, was mache ich in welcher Situation. Und wir haben natürlich den Vorteil gehabt, wir haben den Trainer zu Hause gehabt, wir haben ihm Fragen stellen können oder er hat uns was zeigen können. Und das waren Stunden, wirklich Stunden, die wir da gesessen sind und gelernt haben. Und so lernst du das Spiel zu lesen und besser zu werden, ja, in gewissen Situationen. Und das war für uns natürlich vom Vorteil.
Gab es jemals in dieser Phase dann auch Tage oder vielleicht mal Wochen, wo du da auf gut Wienerisch gedacht hast, komm Papa, jetzt gehen wir nicht am Arsch, ich habe jetzt echt die Schnauze voll, ich will nicht mehr Eishockey atmen, essen, trinken, sondern einfach mal meine Ruhe haben?
Tage würde ich jetzt nicht sagen oder Wochen, aber es hat Momente gegeben, also das weiß ich ganz bestimmt. Es war einfach, okay, du warst eh schlecht drauf nach dem Spiel. Und dann hast du dich in deinem Zimmer eigentlich eingesperrt, aber auch wieder nicht. Schlafen hast du eh nicht gleich können. Der Papa sitzt draußen im Wohnzimmer, schaut das Spiel, ärgert sich vielleicht noch laut. Ja, also da hat's Momente gegeben, wo es einfach gesagt hat, okay, ich will jetzt einfach nichts hören, aber du bist nicht drum herum gekommen. Wie gesagt, es war nicht nur ein ruhiges Anschauen zu Hause zeitweise, sondern es hat halt schon noch auch Streitmomente gegeben, aber es gehört dazu. Und ja, das ist vielleicht dann der Vorteil, den man hat, wenn man eben den Trainer zu Hause hat, dass man darüber reden kann, streiten kann, sich austauschen kann, auslassen kann. Ja. Jeder kann seine Meinung sagen, weil im Prinzip, wenn du jetzt in einer Mannschaft bist und du hast einen Trainer und du machst am nächsten Tag in der Kabine das Video und der Trainer sagt, was machst du da, du fährst falsch und da und du willst es aber erklären, ja, und dann kommst du zum Streitgespräch, dann ist da immer schlechte Stimmung. Ja, und das willst du eigentlich nicht in der Mannschaft, deshalb haltest dich oft zurück, akzeptierst das, was der Trainer sagt, denkst du deinen Teil vielleicht und gehst halt von dort an dann weiter. Ja, und so hast du das aber irgendwie den Streit auch auflösen können. Und wenn du aber einen Trainer hast, den also nicht zu Hause hast, dann hängt das immer so irgendwie in der Luft, teilweise finde ich. Und ja, kannst das eben nicht ausdiskutieren.
Du hast 121 Bewerbsspiele für die Vienna Capitals absolviert. Alle 3 Jahre deiner Wien-Zeit waren erst unter deinem Vater als Trainer, dann als Manager, im letzten Jahr dann schon mit Jim Boney. Hast also mitbekommen, auch wie eine neue Mannschaft entsteht und sich in der Liga etabliert, bevor es sich dann nach Salzburg gezogen hat. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, in Salzburg könnte was entstehen, beziehungsweise du möchtest Teil dieser Entwicklung sein?
Eigentlich eine andere Geschichte, die vielleicht gar nicht viele wissen. Es war damals so, also es hat sich abgezeichnet, dass wir nicht in Wien bleiben werden. Und weil der Name Haran dann dort irgendwie verschrien war, weil sich eben mein Papa mit Präsidenten damals zerstritten hat. Okay, das hat aber nichts mit uns zu tun gehabt oder mit mir zu tun gehabt. Ich habe das immer extern gesehen, wirklich. Also das war eine Geschichte, die zwischen meinem Papa und dem Verein besteht. Und ich habe trotzdem gehofft, dass ich halt in Wien bleiben kann. Aber ja, sie haben sich halt dagegen entschieden. Okay, dann hat sich was Neues eröffnet. Und zwar wollte mich eigentlich Feldkirch haben. VfU Feldkirch hatte keine Mannschaft, wollte aber dann wieder in die Bundesliga aufsteigen. Hat schon Spieler unterschrieben. Tom Pokel wäre damals der Trainer geworden. Habe mit Tom Pokel schon Gespräche geführt gehabt, Telefonate geführt gehabt, habe meinen Leistungstest absolviert gehabt, in Vorarlberg sogar schon. Ja, und dann schlussendlich kurz vor Saisonbeginn, bevor halt das Trainingslager startet, hat es dann geheißen, es wird nicht genehmigt. Der Verein hat nicht genug Geld, die Lizenz wird nicht genehmigt. Und somit sind wir da gestanden, zum Beispiel Thomas Auer, Jürgen Benk auch. Ich glaube sogar der Martin Beverl war damals dabei, das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, wir haben alle keinen Verein. Und wie es der Zufall will, war Salzburg gerade in die Liga gekommen. Und wer war natürlich der Trainer in Salzburg? Ja, man sieht darinnen. Ja, man sieht darinnen, mein Nachwuchstrainer und Trainer in Lustenau hat natürlich sofort zugeschlagen bei den Spielern, die ihn fälschlich unterschrieben gehabt haben und hat uns alle nach Salzburg geholt. Und ja, wir haben gemeinsam dort in Salzburg glaube ich, wirklich was Großartiges aufgebaut. Also das war, ja, die Halle im Umbau, kleine Kabine. Also Salzburg am Anfang war schon ein starkes Stück, ja.
Zu dieser Zeit in Salzburg, zu allen Höhen und Tiefen, kommen wir nach einer ganz kurzen Pause. Hervorragende Kontrolle auf dem Eis sowie auf der Straße. Genau das bietet der neue Winter-Allrounder Icept Evo 3 des Partners der österreichischen Eishockeyliga Hanko Greifen. Wie die Spieler auf dem Eis benötigst auch du in der Winterzeit pure Kontrolle auf der Straße, unabhängig von der Wetterlage. Der mit Bestnoten ausgezeichnete Hankook Winterreifen Icept Evo 3 ist dein sicherer Partner. Weitere Infos unter www.hankooktile.com. Das ist www.hankooktire.com. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit Patrick Harrand. Und vor der Pause haben wir schon besprochen, wie es für dich über den Umweg VU Feldkirch und dann leider doch nicht nach Salzburg ging. Der damals EC Salzburg, gerade frisch aus der Nationalliga in die erste Liga gehievt. Wie war damals im September 2004 die Stimmung in Salzburg? Auch mit dem neuen Sponsoring im Hintergrund und den vielen Legionären, die dann auch den Weg nach Salzburg gefunden haben?
Ja gut, also die Stimmung war wirklich super. Also wir haben uns wirklich gefreut, dass wir da spielen können. Wir haben gewusst, mit Joammer haben wir für die junge Mannschaft einen sehr guten Trainer. Es war natürlich für die Organisation dort alles neu. Es haben sich viele neue Leute gefunden, die aber alle an einem Strang gezogen haben und da wirklich was entstehen lassen wollten. Und ja, die Stimmung in der Mannschaft war wirklich einmalig, muss ich sagen. Die jungen Spieler, wir haben uns alle voll reingehaut. Und es war, auch obwohl es nicht sehr erfolgreich war das erste Jahr, haben wir trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Und ich glaube auch, ein prägendes Jahr für uns alle. Also ich glaube, nach dem ersten Jahr in Salzburg hat sich jeder von uns gesagt, okay, sowas nie wieder eigentlich. Also solche Pleiten oder so abgeschlagen am letzten Platz sein, das wollen wir wirklich nie wieder.
Nichtsdestotrotz, an welchem Punkt deines Salzburg-Engagements hast du dir gedacht, hast du geahnt oder vielleicht sogar gewusst, hier wird der Grundstein gelegt, um Großes entstehen zu lassen?
Ja, das war dann im zweiten Jahr. Also da hat dann wirklich der Dietrich Mateschitz gesagt, okay, er will jetzt mehr Geld reinhauen und er baut die Halle eben um und er macht das schön und die Spieler sollen sich wohlfühlen. Er versucht eben, bessere Legionäre zu holen und ja, routinierte österreichische Spieler vor allem. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich mir dachte, okay, das hat jetzt Hand und Fuß und da kann wirklich was ganz, ganz Großes entstehen.
Du bist von Jorma Sitterinnen nach Salzburg geholt worden. Dazwischen gab es einen Trainerwechsel, bis dann die Ära Hadi Nielsen begann. Du hast binnen eines Jahres auf einmal drei verschiedene Trainer gehabt. Wie war das für dich, vor allem nachdem du vorher ja relativ lange auch den Vater als Trainer hattest und dementsprechend auch hohe Kontinuität?
Ja, für mich war dann der Wechsel zum Hadi Nielsen eigentlich der erste richtige Wechsel, sage ich jetzt einmal. Weil die anderen waren ja immer während der Saison und das war dann auch der Wechsel von meinem Vater zum Jim Boni damals war während der Saison und dann wieder Jorma Sitterin abgelöst worden ist in Salzburg vom Assistent-Trainer. Es war auch während der Saison und das war dann eigentlich so mein erster richtiger Wechsel zu einem neuen Trainer. Natürlich ist man da am Anfang nervös, man kennt den Trainer nicht, man weiß jetzt nicht, was er von einem haltet, hat einem auch noch nicht gesehen vielleicht. Ja, es ist alles eine neue Einstellung. Man will sich natürlich beweisen. Das ist natürlich dann der Vorteil daran. Man resettet alles. Alles geht auf Null. du kannst im Sommer übertrainieren und kannst dich dann eben beim neuen Trainer mit einer guten Leistung vorstellen und beweisen. Und das war dann bei uns auch so der Fall.
Dein Salzburg-Engagement hat auch bedeutet, dass es zum ersten Mal seit ein paar Jahren mit deinem Bruder Chris auseinandergegangen ist. Er die Jahre in Linz, du in Salzburg. Wie war das dann, sich auf einmal als Gegner gegenüberzustehen und nicht mehr in derselben Mannschaft? Redet man da vorher drüber? Macht man sich da was aus oder behandelt man das wie jede andere Partie auch?
Na, wir haben nicht drüber geredet, dass wir haben immer die, also ich habe zumindest immer die Spiele ganz gleich gesehen. Also er war einfach ein Gegner für mich. Natürlich am Eis dann in dem Moment, wo man vielleicht einmal einen Check anbringen könnte mit voller Wucht, nimmt man vielleicht ein bisschen was raus, wenn man sieht, dass es der eigene Bruder ist. Aber im Großen und Ganzen war das war ja, Zweikampfverhalten ganz normal wie bei jedem anderen Gegner. Und mein Bruder war natürlich auch immer so, der hat sich da auch nichts nehmen lassen. Ist auch in jeden Zweikampf voll reingegangen. Also warum soll ich da nachgeben und ihn im Vortritt lassen? Da ist man, glaube ich, umso mehr motiviert, eigentlich dem Bruder die Scheibe wegzunehmen, als wie bei anderen. Aber natürlich alles in fairen Rahmen.
Du hast es angesprochen, dass in der Saison 05-06 es auch offenbar von Dietrich Mateschitz ausgehend ein Anliegen war, nicht nur, dass sich die Spieler wohlfühlen, sondern dass man nie wieder so am Tabellenende einzementiert ist, wie das in der Vorsaison war. Man hat am Spielersektor sowohl am Importbereich, aber auch am Österreicher Bereich massiv aufgerüstet. Das war das Jahr, wo Matthias Tratnik, Dieter Kalt verpflichtet worden sind. Wenn du auf diese Saison 05-06 zurückblickst und da ansiehst, wer auf einmal alles am Eis unter der Ägide Hadi Nielsen gestanden ist, was sind so deine Erinnerungen an dieses Jahr bei Red Bull Salzburg?
Ja, großartig. Also angefangen wirklich vom Trainer. Ich habe den Hadi Nielsen immer wirklich sehr geschätzt. Es war meiner Meinung nach in meinen 20 Jahren der beste Trainer, den ich gehabt habe. Das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich. Natürlich in Zusammenarbeit mit seinem Co-Trainer Martin Carlsen war das schon ein sehr, sehr gutes Duo. Und die haben natürlich, der hat Erfahrung pur gehabt schon. Der hat genau gewusst, was der Weg ist, welche Spiele er dazu braucht, um sein System zu spielen. Und das waren richtige Leader, die wir da gehabt haben in der Mannschaft. Also wie du gesagt hast, mit Dieter Kalt, Matthias Tratnik, war das schon eine unglaubliche Hausnummer. Und da hat man, Juha Lind war damals noch dabei, Gregor Artussen. Das waren schon richtige Kapazunder, von denen man noch einmal wirklich was lernen hat können. Und ja, es war eine sehr, sehr schöne und spannende Zeit auch, ja.
Weil du sagst, Hadi Nielsen war der beste Trainer, den du gehabt hast. Und du hast schon ein paar Dinge aufgezählt, die er sehr gut gemacht hat. Aber was hat ihn für dich zu diesem besten Trainer deiner aktiven Karriere gemacht?
Dass er hat eine gute Balance gefunden. Er hat sich zurückhalten können und hat es aber auch rauslassen können. Er war relativ hart, muss ich jetzt einmal sagen. Was Spiele angeht und Taktik auch angeht, aber dann auch wieder fair und ruhig. Also er hat immer diese gute Balance gefunden. Und ja, der prägendste Moment für mich war eben so wie er gesagt hat, er hat uns mal reingeholt, wir haben wirklich eine unglaubliche Saison gehabt, da Marco Beberl, da gab Herr Mayer, Martin und ich in einer Linie gemeinsam vorne, jung, dynamisch, haben gut gespielt, wirklich Tore geschossen. Und dann haben wir mal ein Spiel gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und er hat uns auf der Bank wirklich zur Sau gemacht. Ja. Also hat uns niedergeschrien und angeschrien. Und was wir da machen und bla bla bla. Und am nächsten Tag beim Training sagt er, ihr drei kommt zu mir ins Office. Und wir haben uns gedacht, was ist denn jetzt? Scheiße, weißt du, jetzt macht er uns voll fertig und so. Ja. Und dann setzen wir uns dorthin zu ihm in das kleine
Kammerl da, das ist wirklich nicht größer wie, glaube ich, 6 Quadratmeter. Setzen uns da hin, zu dritt nebeneinander, aufgepaddelt. Und er beginnt ganz ruhig mit uns zu reden und erklärt uns so, Jungs, ich bin wirklich sehr zufrieden mit eurer Leistung. Ihr habt wirklich super Arbeit geleistet die letzten Wochen, ja. Und ich will einfach nur, dass ihr dort weitermacht. Und ich habe euch gestern angeschrien, weil ich einfach weiß, dass ihr es besser könnt. Ja. Und das war so für mich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, wow, also das ist, genauso wünscht man sich das, ja, als Spieler, dass man hart rangenommen wird, aber dann auch wieder normal eine Gesprächsbasis findet. Und das hat mich so irgendwie, ja, mitgerissen von ihm, muss ich ehrlich sagen. Der hat dich zur Sau gemacht und am nächsten Tag war aber alles wieder. Diese Balance ist ganz, ganz wichtig für einen Trainer.
Jetzt haben wir sich 2005, 2006 in Salzburg schon den großen Wurf erwartet und der ist aber nicht gelungen. Man ist im Finale am VSV gescheitert. Das war eine oder sagenumwobenerweise eine der schmutzigsten Finalserien auch der jüngeren Eishockey-Geschichte in Österreich. Wirst du diese Playoffs und insbesondere das Finale miterlebt?
Ja, bittere Niederlagen gehabt dort. War schon Wahnsinn. Ich meine, für mich war das ganze Szenario, überhaupt einmal in einem Finale zu stehen, unglaublich. Ja. Also die Stimmung in Salzburg war schon sehr gut, ja. Aber wenn es dann nochmal wenn du in Villach gespielt hast, in einem Finale, die Bude hat bebt dort. Also, puh. Die Fans haben da nichts geschenkt. Da hat es noch nicht diese Sachen geben mit Ordner, ja, und beschützt werden als Spieler, sondern das sind einige Sachen am Eis passiert auch. Da denkst du, da hast du eigentlich Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Aber das war für mich es war schon das erste Finale, eine ganz große Erfahrung. Ich weiß noch, ich war ganz nervös gewesen vom ersten Spiel natürlich. Unglaublich, wie laut es da überall war. Du weißt, es steht viel am Spiel. Und ja, du möchtest natürlich keine Fehler machen, möchtest gut spielen, möchtest gewinnen natürlich. Aber ja, das sind schon mal Eindrücke, die man erlebt haben muss.
Wie hat sich diese Nervosität bei dir geäußert? War das mehr mental im sich nicht sicher sein oder vielleicht eben zu unsicher sein oder wirklich auch physisch mit Zittern oder anderen Auswirkungen? Wie muss man sich das vorstellen?
Zittern jetzt nicht unbedingt, aber du hast schon ein mulmiges Gefühl so im Bauch gehabt vor dem Spiel einmal. So ein Kribbeln, Adrenalin pur. Und dann natürlich am Eis eben geschaut, dass keine Turnovers machst auf der blauen Linie, dass du die Scheibe immer tief kriegst, dass dein Mann nicht verlierst. Also das sind halt schon so, du machst da halt über alles noch mehr Gedanken. Vor allem in deinem ersten Finale, sage ich jetzt einmal überhaupt. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, die halt dann im Hinterkopf immer umschwirren, die immer wieder dann vor deinen Augen erscheinen. Okay, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, weißt du, du willst Erfolg haben. Ja, jetzt und ein bisschen vielleicht weiche Knie zeitweise auch am Anfang vom Spiel. Wenn es dann einmal drinnen war, ist es eh gegangen, aber die ersten paar Minuten war es sicher, ja, weiche zittrige Knie hat man sicher gehabt.
Jetzt geht man in dieser Finalserie als Verlierer vom Eis. Wie lange musstest du an dieser verlorenen Finalserie knabbern? Wie lange hat es gedauert, bis die dann wirklich auch aus dem Kopf war?
Ja, schon einige Tage. Aber im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, und das nächste Mal, wenn wir wieder im Finale stehen sollten, machen wir es besser. Und wir haben dann auch ziemlich schnell mal gesagt, wir greifen nächstes Jahr gleich wieder an. Und ja, machen es einfach besser. Wir haben den Stamm der Mannschaft haben wir eigentlich behalten. Und wir haben alle das gleiche Ziel gehabt. Der Trainer war gleich. Wir haben genau gewusst, wo wir hinwollen. Wir haben genau gewusst, was der Weg ist. Und ich glaube, von dem her war es für uns dann relativ einfach, das abzuhaken und zu sagen, okay, und nächstes Jahr gehen wir den ganzen Weg.
Im Jahr drauf gab es noch mehr hochkarätige Verpflichtungen. Divis, Lacos, Koch sind dahergekommen. Gab es für dich so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, wir haben es jetzt eh schon ernst gemeint, aber jetzt ist wirklich Game Time?
Ja, sicher. Also mit den Verpflichtungen dann noch einmal dazu hast gewusst, okay, da ist schon einiges im Gange. Also da können wir es wirklich weit schaffen und unser Ziel erreichen. Vor allem noch eben, wie gesagt, mit dem Trainer dazu und mit den Stammspielern, die eh jetzt schon da waren, war das eine super Kombination. Noch einmal ein neuer Schub an routinierten Spielern, die genau wissen, wie es abgeht. Und ja, es war einfach nur noch mehr Führungspotenzial da.
Du hast dich in den Jahren eben auch mit dem ersten Jahr Red Bull Salzburg auch du hast Stammspieler in der ÖRV-Nationalmannschaft etabliert gehabt, war schon 04, 05 und dann auch 06, 07 bei A-Weltmeisterschaften. Wie war es einerseits für dich, Österreich zu repräsentieren, und wie war es dann aber andererseits auch mit dieser Doppelbelastung, noch mehr Eishockey als ohnehin schon spielen zu müssen?
Na, das sieht man gar nicht so als Doppelbelastung. Vor allem in jungen Jahren als Spieler bist du überglücklich, wenn du den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffst. Also das war wirklich ein großes Privileg. Und damals im 2005 bei der Heim-WM dabei sein zu dürfen, war für mich Freude pur. Also ich habe das gar nicht so wirklich beschreiben können. Das ist, ja, da waren wir einfach glücklich. Man hat daheim spielen können vor eigenem Publikum. Die Familie kommt zuschauen. Puh, ja, was gibt es eigentlich Schöneres? Ne? Also das ist, sind schon schöne, große Momente.
Du bist 84er Jahrgang, aber Teil dieser goldenen Generation der 83er, der 84er, die jetzt langsam, aber sicher dann auch reihenweise die Schlittschuhe an den Nagel hängen. Thomas Koch und Oliver Setzinger, wahrscheinlich noch die letzten beiden sehr prominenten Vertreter dieser Generation, jetzt auch rückblickend, nachdem man weiß, was die Jahre danach nachgekommen ist und dass es nicht immer so, ja, so besonders war vielleicht, wenn du diese 83er, 84er dir nochmal in Erinnerung rufst und vielleicht auch in den ersten Jahren deiner ÖRV-Nationalteam-Karriere, kann man da zu Recht von einer goldenen Generation sprechen? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon. Also das war, wir haben immer wieder in gewissen Jahrgängen gute Spieler gehabt, keine Frage. Aber ich glaube, also von dem Jahrgang war das schon sehr, sehr große, sind da sehr große Spieler rausgekommen. Muss man, glaube ich, schon so ehrlich sein. Und ich bin froh, dass ich genau in dem Jahrgang war und dass ich mit denen das teilen habe dürfen. Vor allem auch Erfolge in den Juniorenjahren schon, U18, U20 Weltmeisterschaften, haben wir schon gesehen, okay, das ist ein wirklich guter Jahrgang und da kommen viele gute Spieler raus.
Wenn wir zurück zum Liga-Eishockey gehen, 05-06 endet mit dieser bitteren Finalpleite gegen den VSV. Du hast gesagt, das Ziel war es, das Ganze besser zu machen. Nur ein Jahr später tut man das auch, ausgerechnet wieder gegen den VSV. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, auf einmal den Meisterpokal in Händen zu halten?
Ja, das kann ich wirklich. Also das war Ausnahmezustand pur damals im eigenen Stadion noch dazu. Der Herr Mataschitz war auch vor Ort und hat uns zugejubelt. Also wir alle, glaube ich, wir, das war für uns ein riesiger Moment. Vor allem in meiner Karriere, glaube ich, natürlich einer der schönsten Momente überhaupt. Ich meine, du arbeitest jahrelang darauf hin, endlich einmal einen Meistertitel zu bekommen, zu erkämpfen. Und dann ist es soweit und da fällt einfach so viel Last von deinen Schultern in dem Moment auch, wenn du dort am Eis stehst und du siehst, die letzten Sekunden rennen runter und du kannst es eigentlich gar nicht mehr auf der Bank halten und willst nur mehr jubeln und ja, Es war, also die Eisfläche war bummvoll, die Halle war bummvoll. Wir haben die Nacht sind wir auf jeden Fall nicht schlafen gegangen. Es war schon da so viel Last von den Schultern dann auch in dem Moment. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
War das dann auch eine Offseason der Umbrüche? HD Nielsen wird nicht verlängert, beziehungsweise es wird Pierre Paget engagiert. Kannst du dich noch an dein erstes Treffen mit Pierre Paget erinnern?
Na, an das erste Treffen kann ich mich eigentlich jetzt nicht mehr erinnern, genau wie das war. Ich war
dann formulieren wir es anders. Wie war es für dich, Pierre Paget auf einmal als Trainer zu haben?
Komisch, weil du denkst da, okay, jetzt hast du eigentlich in 2 Jahren zweimal das Finale erreicht, einmal hast du gewonnen und auf einmal tauschen die den Trainer aus. Obwohl eh alles funktioniert hat, passt eh alles, war alles gut. Und du denkst eigentlich, warum? Also, warum was wechseln? Und dann war der Kontrast von HD Nielsen zu Pierre Paget natürlich riesiger. Das war dann schon ganz anders gestrickt, das Ganze. Im ersten Jahr war dann noch der HD Nielsen, glaube ich, als sportlicher Leiter verantwortlich. Aber der Pierre hat eigentlich eh schon alles übernommen. Also der hat reden hat er können, das wissen wir alle, sehr gut verkaufen können und war für mich damals eigentlich schon eine sehr große Umstellung vom HD zum Pierre.
Das hat wahrscheinlich jeder, der unter Pierre Paget gespielt hat oder ihn erlebt hat, so eine ganz eigene Pierre Paget-Geschichte, die zeigt, dass er ein besonderer Trainer war, um's euphemistisch zu formulieren. Was war so für dich ein Moment oder vielleicht für dich eine Geschichte, wo du gedacht hast, ja, Pierre Paget ist nicht ganz so der normale oder der 0815 Trainer, sondern eben ganz besonders?
Ja, er hat, wie gesagt, er hat sehr gut reden können, sehr viel reden können und hat sich dann auch oft verlaufen in gewissen Sachen und Vorstellungen. Und bei Mannschaftsansprachen hat er auf einmal von Dingen zum Reden begonnen, wie von Pferden und Hengsten, die, ja, wenn sie gerade wollüstig sind, sage ich jetzt mal, die Stuten besteigen. Und wie groß das Ding nicht von dem ist, also da hast du gedacht, wo bist du denn jetzt gelandet? Hallo? Ich meine, ja, reden wir, da geht es ja ums Eishockey oder was ist da los? Ja, also das waren dann so Sachen, wo du dann da gesessen bist, okay, was wollte er jetzt eigentlich von uns oder was will er uns jetzt eigentlich mitteilen? Ja, also da sitzt du dann da und denkst, ja, was war denn das schon wieder? Ja, also das ist nur eine solche Geschichten von ihm, ja.
Jetzt hat es dann auch im ersten Jahr unter Pierre Paget gleich mit dem Titelgewinn geklappt. Es gibt aber immer wieder Stimmen, die sagen, diese Salzburger Mannschaft und auch diese Salzburger Mannschaft 10 unter Pierre Paget, die hatten nicht unbedingt wegen ihm Erfolg, sondern teilweise sogar trotz ihm. Wie würdest du das einordnen? Wie würdest du das im Nachgang betrachten?
Ja, ich meine, jetzt kann man es ja ganz offen und ehrlich sagen. Jetzt ist ja schon lange vorbei. Wir haben damals in dem Jahr, wo wir gewonnen haben, Erfolg gehabt, natürlich zwischendurch, aber es war immer so ein stetiges Auf und Ab und es war mit ihm halt nicht immer einfach. Wie gesagt, er hat Visionen gehabt und große Vorstellungen gehabt, die wir wahrscheinlich damals noch nicht verstanden haben. Aber wir haben dann, bevor es in die Playoff gegangen ist, ein Spielermeeting abgehalten. Wir haben uns getroffen und haben gesagt, okay, was wir uns vornehmen werden, okay, wie gehen wir an die Sache ran, wie kommen wir zu unserem Ziel? Wir wollen den Meistertitel, wir alle wollen es gemeinsam. Wir wissen, wenn wir so spielen, wie er es von uns verlangt, werden wir es nicht schaffen. Wir haben uns dann selber eben überlegt, im Prinzip auch eine Taktik, wie wir spielen wollen, wie wir am Eis auftreten, und haben das dann eben so umgesetzt. Natürlich erntet dann der Trainer die Lorbeeren dafür, weil er sagt, er hat die Mannschaft gut eingestellt, aber was halt keiner weiß, ist, dass wir das untereinander selbst beschlossen haben, wie wir auftreten, wie wir spielen, vom System her auch, Und ja, war für mich auch als junger Spieler damals eine ungewohnte Situation, weil du hast halt deinen Trainer und der gibt dir normalerweise die Sachen vor, aber du merkst auch, okay, irgendwie passt da was nicht. Und dann sind halt die älteren Spieler, die Routiniers an uns herantreten. Wir haben uns da eben, wie gesagt, getroffen und haben gesagt, wie wir spielen werden. Und als Junger verfolgst du dann einfach nur das, weil du weißt, du bist Teil der Mannschaft. Und wir haben alle ein Ziel und wir haben gesagt, okay, wir machen das gemeinsam.
Jetzt hast du deine Karriere als Stürmer begonnen und hast dazwischen auch immer wieder und danach auch immer wieder Verteidiger gespielt, in Salzburg auch, dann wieder als Stürmer. Pierre Paget war bekannt dafür, Stürmer zu Verteidigern zu machen und umgekehrt. Wie sehr dir teilweise der Kopf wehgetan vor lauter Vorgaben, die es einzuhalten galt?
Ja, das ist eben so eine Sache. Weißt? Er war ein großer Visionär und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn er das Potenzial entdeckt von einem Stürmer, der auch Verteidiger spielen kann. Ja? Ist ja gut, wenn du solche Spieler in deiner Mannschaft hast, die alle Positionen spielen können, weil du kannst sie immer wieder überall einsetzen. Es braucht nur irgendwer verletzt sein während einem Match oder wer krank sein und du bist eh schon im Defizit oder brauchst einen super Unterzahlspieler. Das ist gut, wenn du das dann hast, nur musst du das dem Spieler dann auch erklären. Ja? Nur wenn der einfach herkommt und sagt, hey, du bist jetzt Verteidiger und gibt aber keine Erklärung dazu ab, dann ist es für einen Spieler unverständlich. Du musst es dem erklären, du musst ihn dann aber auch an der Hand nehmen und führen und ihm vielleicht sagen, was du von ihm haben willst oder warum er in dir eher einen Verteidiger sieht oder dass du dem Spieler einfach erklären, okay, so kannst du uns vielleicht mehr helfen, weil wir brauchen mehr hinten mehr Stabilität oder ich will von hinten mehr Druck nach vorne haben. Das und das möchte ich, dass du machst. Ja, aber wenn dann einfach einer herkommt und sagt, okay, du kannst gut rückwärts auslaufen und das Spiel vielleicht gut lesen und du bist jetzt Verteidiger und hast aber eigentlich überhaupt keinen Plan, was du hinten machen sollst, dann ja, ist es eine Umstellung. Im Nachhinein bin ich natürlich wieder dankbar, dass ich die Rolle als Verteidiger übernehmen habe können, aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Kommunikation gewünscht.
Diese Saison, die dann mit dem zweiten Meistertitel, dem ersten in der Ära Pierre Paget geändert hat, hat natürlich auch wieder ein Aufeinandertreffen in den Playoffs mit dem VSV gebracht. Das war damals schon im Viertelfinale, ging dort auch über die volle Distanz von 5 Spielen. War das die Serie, die vielleicht am Weg zu diesem Meistertitel die am härtesten umkämpfte war?
Ich glaube, vor allem in den Köpfen am härtesten umkämpft. Durch die Jahre davor, durch die 2 Jahre davor, wo wir ihnen gegenübergestanden sind im Finale, war es halt, glaube ich, für uns im Kopf eine große, große Hürde. Also wir haben gewusst, okay, das ist der Gegner im Moment, ja, eigentlich für uns. Hitzige Duelle natürlich immer wieder gehabt, auch aufgrund der Fans. Und das war für uns, glaube ich, schon ein großer, großer Punkt, wo wir dann gewusst haben, jetzt haben wir viel geschlagen, jetzt können wir den Weg wirklich wieder bis ins Finale gehen und gewinnen auch. Ja. Also das war dann schon einer der Momente, glaube ich, der uns aufgezeigt hat, okay, es kann heuer wieder soweit sein.
Es war nämlich kurioserweise trotz der hohen Qualität im Kader keine allzu erfolgreiche Sicht oder Saison aus Sicht der Red Bulls, die Regular Season nur auf Platz 4 beendet, dann aber die Nummer 1 nach Setzliste, die Vienna Capitals, im Halbfinale gesweept und nachdem sich die Liga 2 Jahre davor schon international geöffnet hatte, wartet dann zum ersten Mal ein internationaler Gegner im Finale. Olympia Ljubljana, Salzburg und Ljubljana werden dann auch Jahre später oder auf Jahre später hinaus noch miteinander verbunden bleiben. Aber dieses erste Aufeinandertreffen zwischen Salzburg und diesem internationalen Club, beschreibe mal diese Finalserie und die Erinnerungen daran.
Im ersten war es natürlich, okay, wir haben gewusst, wir sind österreichischer Meister. Das war schon mal ganz, ganz komisch. Und andererseits war Olympia Ljubljana damals die Mannschaft. Also die haben Todd Ellick drinnen gehabt und wir wissen alle, der hat die Liga zerschossen zeitweise. Ralf Intanovo, glaube ich, war damals auch noch der Flügelflitzer. Der hat ihm die Scheibe einfach in den Raum reingelegt und der Intanovo ist von hinten gekommen mit 180 km/h und hat sich die Scheibe trotzdem noch geholt. Also es waren schon gefährliche Spieler drinnen. Für uns war es natürlich ein Gegner wie jeder andere, egal ob es jetzt international ist oder nicht, weil es ja doch auch nahe ist von der Reise her. War es relativ nah. Also es ist wie wenn du jetzt von Salzburg nach Wien fahren würdest. Von dem her ist es gar nicht so die Umstellung gewesen. Aber ja, die, wie wir alle wissen, hat es die Finalserie natürlich sehr in sich gehabt.
Beschreibe mal die Gefühlslage, als Duell am grünen Tisch dann für Salzburg ausgegangen ist und es dann zum vorentscheidenden Duell gab, das dann irgendwie den Ausschlag für die Finalserie gegeben hat.
Naja, es war ja eigentlich so, dass wir eben 3-1 hinten waren in der Serie, vor dem Spiel. Und ich habe eigentlich gar nichts mitbekommen, bis vielleicht 10 Minuten vor dem Spiel oder wirklich oder eine halbe Stunde vor dem Spiel, wo sie gesagt haben, okay, ja, das vorige Spiel wird strafverifiziert. Und es steht jetzt 2-2 in der Serie, Jungs. Also wir haben uns alle schon so eingestellt, okay, Fuck 3-1 in der Serie hinten, heute müssen wir gewinnen, damit wir es offen halten und dann müssen wir in Laibach gewinnen, damit wir halt dann wieder im 7. Spiel zu Hause gewinnen können. Naja, im Prinzip 10 Minuten vor dem Spiel hat dann die Liga entschieden, so auf die Art, okay, die Serie ist jetzt ausgeglichen 2-2 und wir haben das natürlich gesagt bekommen. Es hat natürlich einen riesigen Schub durch die Mannschaft gemacht. Ich glaube, bei Laibach war es genau umgekehrt. Die waren ziemlich heiß und deprimiert und noch grantiger. Ja, und somit haben wir dann das Spiel zu Hause gewonnen, sind 3-2 in Führung gegangen, obwohl wir 3-1 hinten waren, eigentlich noch vor dem Spiel, sind wir 3-2 in Führung gegangen. Und dann haben wir gewusst, okay, wenn wir jetzt nach Laibach fahren, am besten ist, wir machen dort gleich einen Sack zu, weil sonst wird das noch eine ganz eine hitzige Partie. Und wir haben das dann schlussendlich auch geschafft, in einer sehr hart umkämpften Partie mit viel, viel Wirbel von den Fans. Ja, was auch nicht gerade sehr lustig war, sage ich jetzt mal. Aber gut.
Wenn man die Saison als Ganzes betrachtet, wenn man diesen irrsinnigen Personalverschleiß betrachtet. Du warst damals in der Verteidigung und da waren sage und schreibe 20 verschiedene Verteidiger zumindest einmal eingesetzt. Bei den Stürmern hat es sich nicht ganz, ganz anders verhalten. Es gibt ein Players-Only-Meeting vor den Players, wo man versucht, sich selbst in Eigenregie ein taktisches Konzept zu verpassen. Diese unfassbare Finalserie und all das endet dann doch wieder mit dem Pokal in deinen Händen. Beschreib doch mal dieses Auf und Ab der Gefühle.
Ja, so wie du sagst, auf und ab der Gefühle. Also wirklich, hast dich zeitweise nicht mehr auskannt. Jetzt bist du in einer Finalserie, dann bist du als Verteidiger, ja, gerade mal seit, was weiß ich, 2-3 Monaten, ne? Dann stehst du im Finale und musst eigentlich, oder willst den Titel gewinnen, willst keine Fehler machen. Ja, das ist einfach, ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel mental gearbeitet, wo wir den Vorteil gehabt haben, natürlich durch Red Bull, durch das Trainingszentrum, dort eine Mentaltrainerin zu haben, mit der ich zusammengearbeitet habe, die mir geholfen hat, durch die Zeit durchzukommen. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben vor jedem Spiel, was ich zu tun habe, was ich machen soll, und das dann bestmöglich umzusetzen. Also wirklich den Ball so flach wie möglich halten, einfache Sachen machen, um so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und ich glaube, das ist mir dann relativ gut gelungen. Aber natürlich war es emotional von Höhen und Tiefen begleitet. Vor allem auch deshalb, weil, so wie du sagst, aber von der Personalie her war man hinten eigentlich ja wirklich gut aufgestellt. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe das nie kapiert oder ich habe es auch nie verstanden, vielleicht auch, weil es mir irgendwie leid dann hat in dem Moment, aber im 6. Spiel in Laibach zum Beispiel habe ich gespielt und ein gestandener Spieler, der schon seit 10, 15 Jahren in Profi-Eishockey dabei ist, so wie der Robert Lukas, ist auf der Bank gesessen. oder auf der Tribüne besser gesagt, und hat zugeschaut. Der hat sich nicht einmal umgezogen. Und das waren für mich so Sachen, wo ich mir dachte, also den Trainer muss einmal einer verstehen, gell? Da hast dann Patrick Harrand mit, was weiß ich, wie alt war ich da, 25 vielleicht, 26, der seit 3 Monaten gerade Verteidiger spielt. Und dann hast du gegenüber sitzen an Robert Lukas, der seitdem er, was weiß ich, wahrscheinlich begonnen hat, Eis zu laufen, immer Verteidiger war, ein gestandener Nationalteamverteidiger ist. Ja, und du spielst halt. Ja, das hat natürlich ein bisschen noch mehr Druck gegeben, weil du bist ja den dann gut vertreten, ja, in dem Sinne. Du bist ihn wirklich gut vertreten und willst der Mannschaft helfen in deiner Position. Und deshalb habe ich mich dann auch so damit beschäftigt, wirklich meinen Schuh runterzuspielen in der Art und Weise, wie ich es halt am besten kann.
Bist du dann auch jemals im Nachgang oder vielleicht auch Jahre, Jahrzehnt später auf Robert Lukas zugegangen, um ihm zu sagen, du weißt selber nicht, was da damals passiert ist, tut mir leid, oder ist das in irgendeiner Art und Weise mal zwischen euch beiden thematisiert worden?
Ja, ich habe das, glaube ich, sogar direkt nach dem Spiel oder vor dem Spiel, auf jeden Fall, ich weiß ganz genau, ich bin zu ihm hingegangen und habe zu ihm gesagt, hey, es tut mir voll leid, du weißt, ich würde lieber Stürmer spielen und ich hätte eigentlich gern, dass du spielst. Ich verstehe eigentlich die Situation nicht, oder ich verstehe nicht, wie ich dich sitzen lassen kann. Aber weißt du bist eigentlich machtlos in einer Art und Weise, weil du machst halt das, was der Trainer von dir verlangt. Und du wirst jetzt nicht hingehen, okay, in einem Finale, und du wirst die Mannschaft nicht hängen lassen. Aber du wirst jetzt nicht hingehen zum Trainer und sagen, hey Pierre, ich glaube, es wäre besser, wenn der Robert spielt, weil ja, der ist ein gestandener Verteidiger. Naja, dann kannst du eigentlich gleich sagen, deine Sachen packen und kriegst nächstes Jahr fix keinen Vertrag mehr. Ja. Also es ist so, wie es ist. Das sind Situationen, mit denen man als Eishockeyspieler umgehen lernen muss. Es werden Entscheidungen getroffen, die man teilweise nicht versteht, die nicht nachvollziehbar sind, aber du musst sie akzeptieren und damit umgehen lernen und weitermachen in deinem Leben. Vielleicht für dich dann selber deinen Weg finden, wie du damit klarkommst.
Du hast die Komponente des Mentaltrainings angesprochen, dass du einer der Ersten warst, die das gemacht haben. Mittlerweile bei den Profimannschaften wahrscheinlich doch deutlich gebräuchlicher, als es zu deiner Zeit war. Wie sah es da in der Mannschaft aus? Wie viele haben das damals in Salzburg wirklich in Anspruch genommen?
Niemand.
Wirklich niemand. Du warst der Einzige?
Ja, ich war der Einzige.
Was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
Ich war immer schon sehr interessiert daran, auf einer mentalen Ebene zu arbeiten, weil man es eben von anderen Sportlern kennt. Von Tennisspielern, Fußballspielern, egal von wem, großen Sportlern, Golfspielern, egal. Du brauchst diese mentale Stütze, du brauchst diese mentale Unterstützung, dich wieder in den Griff zu bekommen in gewissen Situationen. Du weißt, ein Spiel steht an der Kippe. Was kannst du tun, um jetzt nicht zu versagen? Im Prinzip, was kannst du tun, um dir Stabilität zu geben? Du musst dich mit deinem Körper beschäftigen. Da passieren in deinem Körper passieren in solchen Situationen Dinge, die man halt nicht versteht. Und ich war immer ein Mensch, der immer viel nachdacht hat und der sich auch Gedanken über solche Sachen gemacht hat. Und ich war auch immer offen für solche Sachen und sehr interessiert daran, eigentlich auch an der Psychologie des Menschen und vor allem, wie man den Körper beeinflussen kann, anders zu reagieren in gewissen Situationen. Einfach nur zum Beispiel, sei es durch Atmung oder Gedankensetzung. Ja, das war für mich immer sehr interessant und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es heute noch, ich glaube nicht, dass es viele Eishockeyspieler gibt, die das, oder zumindest einmal in Österreich, die das in Anspruch nehmen. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich finde, da gehört viel mehr gearbeitet daran mit Mannschaften. Was ich noch dazu sagen muss, wir haben einmal in Wien damals bei den Vienna Capitals unter Jim Boney haben wir schon das Privileg gehabt, mit Chris Hamilton zusammenzuarbeiten, der Sportpsychologe oder Mentaltrainer für Mannschaften ist oder war. Und da habe ich den ersten Kontakt wahrscheinlich in die Richtung gemacht und wollte das dann in einer Art und Weise eben fortführen. Und für die ganze Mannschaft hat es das eben nicht gegeben bei uns. Deshalb habe ich mich erkundigt und wir haben das Angebot in Salzburg wahrnehmen können. Das habe ich halt dann gemacht.
Wie ist dieses Erkundigen vor sich gegangen? Kann man vorstellen, dass das zur damaligen Zeit dann schon auch damit einhergegangen ist, dass du zumindest von der einen oder anderen Seite ein Augenrollen kriegst, dass so auf gut Wienerisch ist er deppert, dass er da irgendwie zum Psychologen gehen will? Wie war das damals? Wie ist das in deinem Umfeld wahrgenommen worden?
Nein, ist ja gar kein, also Psychologe ist es ja nicht, das ist ja wirklich ein Mentaltrainer in dem Sinn.
Und ja, weiß ich schon, aber die Wahrnehmung von
ja,
manchen könnte in die Richtung
nein,
gehen.
Nein, ja, natürlich werden sich einige denken, was macht denn der jetzt dann, ja, so auf die Art, und andere denken sich wieder, okay, na, ist eh gut, ja, aber sie selber würden nie was damit machen oder in die Richtung arbeiten. Und wir haben halt damals schon den Vorteil gehabt, durch dieses Trainingszentrum in Thalgau, eben wo verschiedene Positionen besetzt waren, da bin ich einfach über Red Bull und habe die Sitzungen bei ihr draußen abgehalten. Und von dem her war es für mich gar nicht so ein nach außen. Aber es waren dann schon Situationen, zum Beispiel, wie es in der Kabine sitzt und ich habe ein Notizbuch gehabt und habe mir halt da meine Notizen vor dem Spiel aufgeschrieben. Oder zu Hause aufgeschrieben, habe das Buch mit in die Eishalle genommen, habe mich auf meinen Platz hingesetzt und bin das kurz vor dem Spiel nochmal durchgegangen, habe mir es durchgelesen. Da merkst du dann schon, links und rechts, wie die Augen alle auf dich fallen und sich die Leute wahrscheinlich denken, was tut denn der da jetzt? Jetzt beginnt er zum Lesen vor dem Spiel. Weißt du? Und kommen schon interessierte Fragen dann, was machst du da? Weißt du? Also, ja, ich habe halt da ein paar Sachen aufgeschrieben. Und am Anfang eigentlich auch so eher so heimlich so, na, ich habe da nur von meiner Mentaltrainerin, was die so gesagt, was die, aber nie irgendwie genau, weil es da dann doch auf einer Seite irgendwie nicht peinlich ist, aber ein komisches Gefühl ist, wenn du jetzt in der Mannschaft sagst, okay, du arbeitest mit einer Mentaltrainerin zusammen. Aber im Endeffekt mit der Zeit war ich dann immer stolzer drauf und habe das immer öffentlicher gemacht und ja, ich hab den Tipp auch immer, gebe den auch jetzt gerne weiter an Junge, dass sie sich eben gewisse Sachen fürs Spiel vornehmen sollen. Sei es einfach nur Visualisierung ist es eigentlich nur. Du schreibst da Sachen auf, die du machen willst vor dem Spiel und dann nach dem Spiel reflektierst du und sagst, okay, das und das habe ich gut gemacht und das kann ich beim nächsten Mal wieder besser machen.
Aber weil du es ansprichst und weil du es auch niedergeschrieben hattest, was ist da konkret gestanden? War das für die meisten Spiele ähnlich oder war das dann auch entsprechend auf den jeweiligen Gegner und die jeweilige Gefühlslage und Situation abgestimmt?
Also am Anfang bin ich für jeden Gegner ein bisschen anders, aber doch wieder ähnlich. Also du hast im Prinzip waren es simple Sachen wie, okay, heute will ich 3 Torschüsse abgeben, heute will ich 3 Checks machen und heute will ich 4 geblockte Schüsse haben im Spiel. Okay? Dann schreibst du darunter auf, das Wichtige ist, immer die Beine bewegen, Eislaufen, nie stillstehen, Kopf oben haben und Scheibe tief bringen zum Beispiel, so wenig Turnovers wie möglich. Also nur ganz, ganz, nicht zu viel wieder, sondern 3, 4 Punkte, die du halt verwirklichen willst. Und im Laufe der Zeit natürlich ist es dann dazu gekommen, dann hast du schon, dann reflektierst du eben nach dem Spiel und dann beim nächsten Spiel gegen die gleiche Mannschaft zum Beispiel schlagst du die Seite vom vorigen Spiel wieder auf, wie du gegen die gespielt hast und schaust nach, okay, da ist es nicht gut gelaufen oder da ist es sehr gut gelaufen, da habe ich das und das gemacht. Und dann versuchst du das wieder an dem neuen Spieltag umzusetzen, ja, oder reflektierst eben, okay, das war ein richtig, oder du nimmst dir dann die richtig guten Spiele her, wo du vielleicht ein Tor geschossen hast, wo du ein geiles Assist gemacht hast zum Beispiel oder wo du einen guten Block gemacht hast. Und du nimmst dir das wieder in deine Gedanken vor dem Spiel und sagst, okay, heute will ich genauso ein Spiel wieder durchziehen. Und Und das erweckt dann auch irgendwie das Gefühl wieder in dir und eben die Gedanken, dass du das Spiel leichter wieder in die Richtung lenken kannst.
Jetzt hat ja das Mentaltraining offenbar gut getan. Es ging auch mit Mentaltraining in deine letzte Salzburg-Saison, die zweite unter Pierre Paget mit zwei Meistertiteln im Rücken. Und 2008, 2009 dann im Finale geht's gegen den KAC. Dein Bruder mittlerweile beim KAC engagiert. Es geht in ein alles entscheidendes siebtes Finalspiel. Was war vor diesem Spiel die Gefühlslage? Noch dazu im Wissen, einer der beiden Harrenbrüder muss hier heute als Verlierer vom Eis gehen.
Müsst ihr jetzt wirklich wissen, was meine Gefühlslage vor dem Spiel war?
Natürlich.
Das war überhaupt einmal, ob ich aufgestellt werde. Das war nicht immer der Fall in der Serie. Also ich habe, glaube ich, das erste Spiel gespielt und ich weiß gar nicht, ob ich das zweite auch noch gespielt habe. Ich glaube, das zweite habe ich auch noch gespielt. Das zweite habe ich auch noch gespielt, glaube ich. Dann 3, 4, 5 und 6 habe ich ausgesetzt. Habe ich gar nicht gespielt. Und das war dann die große Frage, ob mich der Pierre Paget im Spiel 7 in Klagenfurt auch noch aufstellen wird. Und vor allem als was? Als Stürmer oder als Verteidiger? Weil eigentlich habe ich die ganze Saison über Verteidiger gespielt. Zwischenzeitlich aber eher dann wieder, also auch als Stürmer. Und meine Gefühlslage vor dem Spiel war einfach, ja, okay, hoffentlich spiele ich. Und als mir dann gesagt wurde, dass ich am Spielbericht bin und ich auch spielen werde, als Verteidiger war natürlich, okay, hey, es ist alles oder nichts, ja. Aber im Prinzip habe ich auch nicht verloren, weil einer von uns wird gewinnen. Entweder Chris oder ich. Und ich habe schon zwei Meistertitel gehabt. Und mein Bruder noch nicht. Und ja, ich im Endeffekt, also im Nachhinein bin ich glücklich darüber, dass er auch einen Meistertitel gewinnen können.
Da eine kleine Geschichte bekommen von einem deiner Weggefährten und mittlerweile aktiver in deinem Leben als wahrscheinlich über viele Jahre zuvor, nämlich der Präsident der Eishockeyspielerinnen Union, Sascha Tomanek, der sich an genau diese Finalserie und genau dieses Finale folgendermaßen erinnert.
Ja, eine Geschichte, die mir zu Patrick Harrand einfällt, ist das Meisterjahr des KAC 2009, das letzte Spiel. Salzburg mit Patrick verliert in Klagenfurt gegen den KAC mit seinem Bruder Chris. Und sein Bruder Chris hat es auch damals schon ein bisschen schwerer gehabt, hat nicht den Bombenvertrag bei Red Bull Salzburg bekommen, so wie der Patrick als junger Spieler, und musste sich dann als unbeliebter Wiener, denn in Klagenfurt hat man ja schon Kurt Harrand als Gegenspieler, also den Vater von Chris und Patrick, gehasst. Und das war aber noch keine Idee davon, dass Patrick auch dann einmal zum KAC wechseln würde und dort fast schon Kultstatus einmal genießen würde. Auf jeden Fall, das Finale ist gespielt und KAC kann das dann doch, jetzt nicht überraschend, aber sie haben es gewonnen. Und im Interview dann bei den Kollegen von Sky waren dann der Chris und der Patrick nebeneinander und ja, der Patrick war da überhaupt nicht beleidigt, traurig, sonst irgendwas. Ich meine, der ist in den 2 Jahren davor jeweils Meister geworden, sondern das war diese ehrliche Freude für den Bruder. Das war nicht dieses klassische, ja, und ich gratuliere ihm und er hat verdient gewonnen, bla bla bla, sondern das war richtig aus tiefstem Herzen. Und das ist der Patrick Harrand, der sonst vielleicht immer ein bisschen so der Coole ist, am Eis immer der gute, schöne Eisläufer, immer der Checker, immer der Lässige, mit genug Selbstbewusstsein ausgestattet. Wenn man ihn nicht gut kennen würde, könnte man vielleicht sogar sagen, ein bisschen arrogant am Eis gewesen. Aber dass der dann in sich drinnen erstens ein totaler Mannschaftstyp immer schon gewesen ist und eben dann auch da mit seinem Bruder den Titel oder den Erfolg da wirklich teilen konnte, auch wenn es für ihn quasi eine eigentlich bittere Niederlage war.
Jetzt kann ich mich noch ganz gut erinnern, Thomas Koch hat gemeint, diese Niederlage, Finale Spiel 7 in Klagenfurt mit Salzburg, seine Heimatstadt, war für ihn die größte sportliche Niederlage der Karriere. Jetzt war es für dich natürlich auch eine Niederlage, die schmerzt, aber war es ein Trostpflaster zu wissen, dass zumindest ein Harrand die Hand am Pokal behält?
Ja, genau so war es. Also es war für mich eben, wie gesagt, ich war einerseits natürlich traurig, andererseits habe ich mich so gefreut für meinen Bruder, weil er noch keinen Meistertitel gehabt hat und ich ihm das so vergönnt habe, weil unserem Vater war es eigentlich nie vergönnt. Und deshalb bin ich einfach nur glücklich und froh darüber, dass er auch einen Meistertitel in der Tasche hat. Und ich habe ihm das auch gesagt, also am Eis schon, ich freue mich wirklich für dich.
Kannst du dich noch an die Spielminute 44 dieser Partie erinnern?
44 war das, wo ich das 1-1 geschossen habe. Ich weiß nicht mehr, welche Minute, aber das war glaube ich, ja, in der 44. Minute.
Pardon, es war die 45. 44 Minuten und eine Sekunde gespielt. Dein Tor und dann 13 Sekunden später, nur 13 Sekunden später, der Hagan-Doppelpack. Allerdings nicht von dir geschnürt, sondern in dem Fall vom Brüderpaar. Ganz verrückte Ereignisabfolge, wenn du jetzt daran zurückdenkst, wie spielt sich das vor deinem geistigen Auge ab?
Ja, ich glaube, das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe das ganze Spiel eben als Verteidiger gespielt und auf einmal sagt der Pierre: Patrick, du gehst jetzt als Stürmer rein. Bin in meinem ersten Wechsel als Stürmer, spiele ich die Scheibe raus zum Tommy Koch und der Dago, ich zieh zum Tor einfach und der Dago legt mir die Scheibe hin und ich schieße aus spitzen Winkel ins kurze Eck beim Schoner, zwischen Schoner und Stange hinein. Und wir haben genau gewusst, eben, dass er da seine Schwächen hat, der Goalie. Und da war die Scheibe drinnen. Es war also unglaublich. 1-1, Wahnsinn. Stellen uns zum Bulli auf, natürlich beflügelt durch alles. Ja. Spiel geht weiter. Wirklich nur kurze Zeit später verlieren wir irgendwo im Mitteldrittel blöd die Scheibe. Der Puck geht raus zu meinem Bruder, der fährt auf der Seite runter und macht irgendeinen Schlanzler. Also schießt einfach von der Half-Wall, wo du denkst, hey, den halt sogar ich, gell? Also wirklich. War aber, wie man dann im Nachhinein eben gesehen hat, vielleicht noch leicht abgefälscht durch einen Schlägerspitzel. Schießt ins lange Eck an. Ich habe das gar nicht, im ersten Moment gar nicht realisiert, der Chris ist durchgeschossen. Das gibt's ja nicht. Ja. Jetzt sind wir 2-1 hinten. Wieder. Können wir wieder hinterher rennen. Scheiße. Alles probiert. Aber im Endeffekt, also ich glaube, ja, Hollywood könnte die Geschichte nicht besser schreiben. Es ist Wahnsinn. Schießt den Ausgleich. Alle freuen sich. 1-1, jawohl, passt. Bulli, Batsch, 13 Sekunden später schießt dein Bruder das Siegesdorf in KC. Schön. Ich glaube, da haben wir uns wirklich auch in die Geschichtsbücher eingetragen, wir zwei. Und wie gesagt, ich freue mich für ihn.
Es war das letzte Mal für dich, so viel sei vorweggenommen, für längere Zeit, dass es wirklich auch Final-Eishockey zu spielen galt, nachdem wir zum Ende von Teil 1 der Doppelfolge mit dir kommen. Zu welchem Zeitpunkt oder ab wann war dir klar, dass Patrick Harrand und Red Bull Salzburg getrennte Wege gehen werden?
Das war, wenn ich mich recht erinnere, sogar noch davor. Das war, glaube ich, sogar noch davor. Also jetzt nicht konkret direkt, aber ich weiß noch, dass mich der Pierre Bachet irgendwann einmal reingeholt hat, am Ende von der Regular Season, und zu mir gemeint hat, dass ich ihm als Verteidiger zu wenig Tore schieße. Ja, okay. Ich war zwar plus 14 in der Statistik, Plus-Minus-Statistik, aber ich schieße ihm zu wenig Tore als Verteidiger. Das war natürlich in der Saison ganz klar, weil ich immer mit Mike Siglenka ausgemacht, okay, Mike, weißt du was? Du fährst vor, okay, baust dich vorne ein als Stürmer und ich sichere dich hinten ab. Das habe ich immer mit ihm ausgemacht. Und ja, hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert für uns zwei. Ich habe mit Mike sehr gerne zusammengespielt. Und dass sich das so negativ natürlich dann auf meine Statistik auswirkt, ja, war mir im Endeffekt egal, weil ich finde, dass ich eine solide Leistung geboten habe, hinten als Verteidiger. Und mir ist nie um Tore gegangen. Ich habe ich brauche nicht unbedingt Tore schießen, dass ich meinen Beitrag zur Mannschaft beitrage. Aber ja, gut, Pierre Boucher meint, ich schieße ihm zu wenig Tore als Verteidiger. Deshalb schaut es eher schlecht aus für den Vertrag für nächstes Jahr. Ja, und danach halt über den Sommer hinweg hat sich das dann halt ergeben mit meiner nächsten Station mit Graz.
Über diese nächste Station und so viel mehr in deiner Karriere werden wir im zweiten Teil plaudern. Der erscheint heute in 2 Wochen. Sage einmal Danke einstweilen, dass du da so ausführlich für die erste Hälfte deiner Karriere Zeit genommen hast.
Danke auch.
Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockeyfan für Hockeyfans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Jederzeit her damit. hockeyoclock101@gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. hockeyoclock101@gmail.com. Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört.
Hockey O'Clock wouldn't be the same without him. Thankfully enough, he's taken the time after an intense hockey match day on Pulse 24. Full disclosure, we're sitting in his car with a beer. Hopefully we're not getting arrested, but the legend next to me is, of course, the great Greg Holtz. Greg, how are you?
Well, thank you, Martin. I don't know how great I am, but I thank you very much. And it was one exciting game tonight. And if this podcast is anywhere near as exciting, hey, this is going to be good.
Full disclosure, normally we'd have you in German. We had you in English on the pod before, but because of the fact that there's a long German interview right in front of us, we thought we'd provide international fans and players with a little English content. The guy or the person guesting on a podcast right before you is, of course, Patrick Herren, a great career that unfortunately ended this summer. How did you follow Patrick's career?
Well, you know, I coached against Patrick for several years, as you know. I played with his dad, Kurt Herren, 1 year in Vienna, actually on the same line, 1 year in Innsbruck. And we played on the same line on the national team for a few years. So I know Curdy, and I know Chris and Patrick. You know, Patrick was a pretty efficient player. He didn't always have the highest point totals, even though he could score big goals and get points. But he was an agitator. He could hit, and he was a little like, you know, the Pintner type, where they could agitate players and cause some ruckus. So he was a pretty valuable player for his teams that he played for. And he's a really good kid. He's got a great character. He's polite. He has a lot of respect. So he had a great career, I can honestly tell you. You know, and then he played forward. They threw him back on D, I think, right away, and he did a great job playing defense. So, you know, he had a great career, and good for him. Too bad it ended when it did. But I think he had a long run, and good kid, and real good career.
What does it say about him as a player that you were able to throw him on D, put him on the forwards, and that he excelled both positions?
Versatile. Can play forward, play D, wing. The coach said, hey, and you know, the coach asked him, he's going to do it. So, hey, good team player, had a really good career, good finish in Klagenfurt.
Tonight in Klagenfurt, a game that Vienna took 5-4 in overtime, we're talking a lot about the Austrian players, and at some point we're gonna talk about the game tonight, but speaking of Austrian players, you're basically an Austrian player as well, obviously with import roots. Who have some of the best Austrian players been that you were able to play with and against?
Okay, like I'm not gonna talk, you know, some of the great players like Rick Cunningham. Got Austrian papers, right? He was an exciting player, very good player and fan favorite, and he was really exciting. You know, Jeff Geiger, great player, tough as nails. There were so many of those, but I'm going to probably not talk so much about the Austrian Canadians. It's more just the Austrians that were born and raised here. You know, I look back to my time when I first came here. You know, Cartier had lots of great players. Feel like, you know, you had Peter Raffel, and you had Rudy Koenig, a top scorer. We actually were in the race to score 500. We were both stuck at 499, and I happened to beat him on one night. You know, and you had Tommy Tseng, great players, Herbert Puck, you know, the older guys, then Dieter Kalt, you know, Holmberger, Herbert Holmberger, Unter Lugauer, so many really good players. I coached Wolf and played with, when he was first starting, Wolfie Crump, Lansinger. You know, then I coached Pavel, Pintner. Hey, so many good Austrian players, but it was good. Cartier always had really high scoring players because they were, you know, Rick Hordemeister, they were winning a lot of titles, but feel like had, you know, the Petrick boys and Sivits and Shabisti, a lot of characters, Joe Meon, you know, Compagne, Fritzy, the defenseman, like a lot of really good character guys that connected with the fans. So
I was
lucky to play with a lot of those guys.
Let's remain a little bit with your playing days. Was there an instance, was there a point where you said either on your team or on the opposing team, fuck me, he's good? Who was the one Austrian that might have made you utter these words?
Well, I'd say that's a bit of a tough question.
Because you don't want to insult anyone.
Well, I don't want to insult anybody, whatever, but you know, like Rudy Koenig could really score. I mean, he scored 500 freaking goals. I mean, he you know, he catches your eye. They were a pretty cocky team, you know. I think one night they were doing push-ups on the ice after a goal or something, kind of drove us nuts, but that was okay. It was all part of the excitement of the game. I would say, you know, Peter Ralf, a kind of guy, real steady, strong, tough. Rudy Koenig stood out. Peck was a playmaker. Now, there was just lots of good players. It wasn't one guy that really stood out. I think most of the names I said, they were all pretty good players.
But sticking with Rudy Koenig, what made him so lethal in front of the goal? You don't score 500 by accident.
Oh no, he could. He just, you know, if you're a scorer, you don't plan on scoring. It just happens because you know how to score. Like, you can practice scoring all you want, but it's an instinct. He had an instinct. He was a right-handed shot. He had a good shot. He was deceptive. He was just he knew how to score. I'll tell you a story one time about scoring. This is a really interesting story. I'm playing in Innsbruck with a guy named Keo Kivala.
What year are we talking about?
We are talking now 1979 or 1980. Because I got my Austrian papers for my second year. And we brought in another player. And I think that was Keo Kivala. And this guy could fly. He was from Finland, obviously. He had more breakaways in games. In practice, he'd score a storm. He had a couple breakaways every game. He scored 19 goals that year, I remember. And we talked to him about, and I asked a Finnish coach once I met, and I said, yeah, he said, they took Keo Kivala. He was that good, that fast, maybe NHL bound if he could score. They worked with him with a couple of players and coaches after practice in Finland to try to teach him to score.
Why?
Because what we just talked about. You can't learn how to score. You can learn how to maybe shoot the puck in this position. He couldn't score.
So the teaching was in vain because learn it.
They tried to teach him, to show him moves, and he could score in practice. It's the pressure, whatever. But here's a funny story. And I think that year I had over 50 goals or whatever I had, and he had 19.
You know, we're going to look that up.
So, yeah, I think it was close or whatever. So, if I remember correctly, Kale had maybe 19 or whatever it was. And one night we were playing in Kapfenberg. And I remember, Seppi Mism was the coach. And they had Yakishev, Guriev, they had some of the big boys, the big, great Russians, right? And he said, Kale, you're going to cover, it was either Guriev or Yakishev, one of those two. You're just going to cover him tonight because you're that fast. Kale had tears in his eyes. He didn't want to be a defensive player. He wanted to score. So, and I said to him, I remember this. I said, Cale, he's their scorer. You are going to get opportunities because he's going to press. He got three goals. He scored three. So why did he score three, you think?
He didn't think. He
wasn't thinking about scoring.
Is it really that simple? Don't think about scoring and eventually it's going to come to you?
Oh, it may never come. It comes for not many people. But when we tell somebody to try to score, we say, don't think. Just walk in and make your play. Instinct and boom. You learn where to shoot, certain spots, boom. You players know how to score. Why would Bousquet score? You look at him floating around, boom, long stick, and he just go like this and he'd float a puck in the net. We're going, wow, he knew how to score. And it's a funny thing. Could I score? I could score. I just score backhand, boom. I can make moves. Sometimes you shoot quick, you shoot off the front. You just have an instinct of scoring. So it's quite an interesting story with Cale, and I remember that. So Rudy Koenig was a player that could score, right? Like Tommy Tsien was a really good player, too strong, powerful. Peter Raffel was strong, could play with imports, great defensive player. Curdy Haran was a good player in Vienna, big and strong. Looked like Frank Mihaljevic. You could look up Frank Mihaljevic, the big M, number 27. Curdy was kind of like him. So, you know, Herbie Heitzand and Switzer and all the old guys in the old days when I first came here, there was lots of really good hockey players. You know, but it was all different, right? But it was good. It was a good experience.
So that was in your playing days. And I want to make this podcast a little bit about the Austrian players back in your day, back in your coaching day, but also as we speak about the current happenings of the Better at Home Ice Hockey League. When you were a coach, who was the Austrian that most impressed you? Doesn't have to be a scorer. Might be someone who was coachable or who had other traits that you wanted. And I know coaches hate singling out players, so you might be allowed to name a couple of them. But who impressed you either on your team or on opposing teams when you were coaching in Austria's highest league?
Well, some of the most talented guys that had a lot. Well, you know, Setzinger's at the top of the list. You know, coaching against Oliver Setzinger. And I coached him U18. He played defense for us with the U18, and I put him on the point on the power play. He was 15. So you could see the talent he had. And on that team, those teams, we had Cook, Velzer, Hager. Vanek eventually got into the U20 with us. That was a couple of really good years. But, you know, Herbie Holmberger, he was a guy, an Unterluger, were just two defensemen that could really play the game. Alugi was could pass, skate, strong, got a little bit ahead of himself sometimes, was how he thought. And, you know, maybe he stood in his own way sometimes, but very, very talented. And Herbie Holmberger had it all. Tough, could shoot, fight, dirty, could do it all. Really, really good player. You know, it's funny when I try to think of the guys, like, you know, I got names in my head all the time. And, you know, I'm not talking about the Grabners and Mickey Raff. I'm not talking about those NHL guys, right? Because they were all great players. But they weren't unbelievably great when they were younger, but they had something. I'll tell you a story about Mickey Raffel. Mickey Raffel. I coached him. He was like 17, right? And one day, he had some bite to him. He was deceptively fast, deceptively big, could kind of score. He had a lot of stuff. So he's playing with us in field. Like one night, I call him in the room. He came in the room, coach's room. And he was pissed off. And he actually had tears in his eyes. He was so mad. He actually was that upset because he missed his scoring opportunities in that practice.
Signs of...
And I'm going...
Of a great career to come?
Yes. He wants to score. I said, Mickey, that's good. You go back to the U20, you don't run around being an idiot, getting penalties. But that's good that you're pissed off. A lot of kids I coach nowadays back home too, if they don't score, it's okay. It's not okay. So it's funny, and he and I left, and he played a couple more years in Fjellak, and he ended up going to Sweden eventually, right? And I talked to Buffalo. Kim Gellert, a buddy of mine, he was scouting. Kim had a great career in Italy. And he was scouting for Buffalo. And I said, Kim, you got to check out this raffle. He's scored like a lot of goals in the Austrian League, which is not easy. Check him out at the World Championships. He's deceptively big, deceptively fast. He can score. He's got something.
And at those World Championships, if I remember correctly, he played his rear end off, right?
Well, I can't remember exactly, but he told Buffalo 2 years in a row. I called twice in a row, and I said, Gelly. And he put the message in, and they didn't do anything about it. And then after he played in Sweden in the second league after Felak, after being successful in Felak, he went to the second league.
Makes sense.
And he played with Forsberg. The kid was playing in Nashville. This guy's a freaking player, too. Great player. And Philly picked him up. He went to the minor leagues for two freaking games. And the rest is history. So, and I talked to Kim about it because I see Kim every summer. We golf. He said, yeah, Holtze, I told Buffalo. They let that one slip by. So it's funny how that stuff goes, right? I got stories about all those freaking guys.
I got two more questions about that. At what point do you know that someone has got it, and it being the scoring touch? Do you know that right away, or do you need a couple of practices? Do you need a couple of games to get a sense for it?
Yeah, well, practicing games are different, but you have to score in practice too. Okay, I was a scorer, for example. I could score in practice. But you have to be able to score in a game. Some guys are practice players. Right? There's players known as practice players. So I would say, when do you know? You just know, young. I mean, Thomas Vanek, when he was 10 and playing at Selam Sayre, I think if I remember correctly, the team scored 130, he got 120 goals. So Crosby's, Ovechkin's, these guys scored their whole life. They're born scoring. I can always score. So I would say it's pretty young. But do you have the desire to, when you get a little bit older and it gets rough and tough, do you still have the desire to go to the tough places? Do you have the desire to train as hard as you have to? You're going to get chopped and hacked. If you're a good player back in the day, and you're going to get chopped and hacked and whatever. I mean, I had fiberglass protection things made for my forearms because I could really stick handle. I got the crap chopped out. I mean, I couldn't open my hands. So I had these fiberglass things made for my wrist, and I taped them on, and the guys were whacking me in the old days and go, Jesus, that Holtze's a tough little bugger. I was all taped up, and I had more protection on this body. They didn't have any idea. They'd chop me with those big old sticks, and they'd whack, and I'd look at them and tell them to go F himself and fuck off, and they'd chase me around. No, but, you know, there's lots of good Austrian players, right? I don't want to miss anybody. You know, if you look at the list of guys that made the NHL, this is unbelievable for Austria. You got Christoph. Okay, Raymond Devers is a goalie, right? 20 games NHL.
But he was kind of the guy who broke the barrier. So maybe people.
Who did?
Rainey. He was the first Austrian in the NHL.
Was he ahead of Vanek?
Yes. Way ahead. Raymond Devers played, I think, his first game in 2000 or 2001. He was the first who got a game under his belt, and Brandner was the first who got a goal. But maybe Raymond Devers was the guy who broke the barrier because of the fact that they found out, okay, Austrians are able to play hockey.
Oh, you mean there's not only kangaroos there?
Yeah, right.
Some guys think there's freaking kangaroos in this country. That's the other Austria, yeah, with a few more letters. I'll tell you a story about Raymond Devers. We were in
Reinhard.
Germany, World Championships. And the scouts were there from St. Louis to watch him. I think that's the story. I don't want to say the story wrong, but they were there to watch him. And we played against Sweden. He was in nets. We lost 11-0. And I'm not sure if Ron Kennedy pulled him or if he played the whole game. I can't remember. He was in for 8, I think, anyway, maybe 11. I can't remember. So we're playing USA either next day or 2 days later. And if I remember the story correctly, they stuck around. They want to see how he rebounds after a game like that. And we tied USA 3-3. And he played really good. So I think that's when they kind of made the move on him. You'd have to ask him, but I think that's how the story kind of went. Okay, let's go. You got Christoph Brander, 35 games. Okay? And I talked to him one time, and he said it was mentally so tough. He played for Jacques Lemaire in Minnesota. And he told me, he said it was basically shift for shift trying to stay up. He said the coach said hi to him once in the hall.
Once.
Hey, you do your job. I think it's changed your state, and now there's more communication, a lot more. It has changed. Thomas Puck, great story. Top scorer, U20, forward. Went to college in Boston, Amherst College. And Bill Gilligan made him a defenseman. And I think he told him this. I think as Thomas told me, you want a chance to make it to a highest level, what, let's say whatever NHL, it won't be as a forward. There's thousands of them around, but a defenseman that can score and make passes. So he played defense in college. You could always ask Thomas the exact story. He played 118 games in the NHL. That's freaking unbelievable. Andreas Nödel, 183 games. Mickey Raffel, 470 games.
And that's gonna increase.
And the kid that he lived on the same street with growing up, in a little town called Phylac, Grabner's played 640, and Thomas Vanek, we know how great he was, 1,029 games. These are all Austrian kids.
And there are a couple
now
more.
Now a couple more kids drafted.
Upcoming.
Up and coming. So is Austria with the Kangaroos on the map? Yeah, there is, and I think they're starting to figure out that the Kangaroos are in Australia.
Just one more question that needs to be raised, because I heard it been mentioned a couple of times, and you said it as well, how tremendously talented Oliver Zetzinger was. Was he maybe the most talented Austrian of the last 20 years? And why didn't it work with the NHL?
He got
drafted.
Yeah, but every player is different. You have to remember, okay, but for all around talent, skating, deceptive skating.
What's deceptive skating?
When you change your speeds. You know how to change your speeds. He can control the game. When you watch him now on TV, if you watch him live, he can control the game. With the speed, boom, boom. He can pass soft, pass hard, pass saucer, deceptive pass. He has it all. I was on the ice a couple of times with Barry Trotz, and I really think, you know, and it's hard to remember everything, but I think I remember asking about Setsi, because when he went to Nashville camp, I asked either Trotz or somebody about him. And they said, yeah, he had it all. He said at training camp, he played a little bit on the outside. You know, maybe he didn't trust himself to get inside. It's a different world, right? I mean, over there. And they say he had a lot. Should he have gone maybe over to play major junior? Or that route earlier, probably, because that takes a lot of balls, because that's a tough freaking league, those top junior leagues. But what it does, it prepares you for the NHL, because you're playing 70, 80 games, and it's rough and tough, and it's like a mini NHL. So a lot of those guys come out of there. So, but Setsi, did he stand in his own way with his, you know, I coached him, I had no problem with him ever, you know. Did he stand in his own way of recognizing the talent that he had? Was he satisfied? You know, hey, he went to Switzerland and played. He played in great places. He's had a great career. Did he have the talent to make the NHL? Absolutely. He absolutely. Very, very talented player. Now, Thomas Vanek is a natural pure goal scorer. But he is a really, really good passer. And he is underrated as a passer. This guy can freak. He's in around that net. He can make fantastic passes. Knock on Vanek over the years was he in fantastic shape, like in shape, like lean and mean, like now the Grabner and these guys are unbelievable. Well, you know, training was a little bit different when he was going. You know, that was maybe if he would have been in a little better shape, obviously would have helped him. But you can't knock his career. I mean, my God, fantastic career. Made a lot of money and scored, and great player, great player. Grabner, one, the most breakaways in the NHL is Grabner. It's freaking unbelievable. So when he started, this is amazing. Kartse, Filak, finals. Grabs, he's practicing with us. He's 16. He's playing in Steindorf, U20, practicing with us. We had a couple injuries. He played in the finals. He freaking scored. And whenever he was on, it was almost a breakaway. He had that deceptive boom, kind of go boom and throw a stick out. He knew how to do that. And Ron Cannon
still does.
And still does. And I had that instinct when I used to kill penalties. 1 year I scored 15 penalty goals. And I knew if I went out through the defense zone, it was a right-handed shot, killing a penalty, and I would just fake a turn as if I was being a little lazy. 9 times out of 10, I knew he'd pass across. I put my stick, I had more breakaways on PK than I did on anything else. Okay, not talking about myself, but those are the instincts that Grabner had. So his story is, Ron Kennedy was watching the game. And I said, Ron, after, because I was working with Ron with the national team. I said, what do you think of Grabzy? He said, Christ, I'm going to call Tim Speltz, my buddy in Spokane, right away. That's how he got to Spokane. And the rest is history.
And he never looked back.
And he never looked back. But I coached Grabzy, Noodle, U18 1 year. And, you know, they came back from the junior stuff. And you come back. It's called the dub attitude. That's what it's called.
Cocky. The winning attitude.
No, the cocky attitude.
Okay.
It's called the dub attitude. Here I am, man. Well, I had freaking Grabzy and Noodle down the end of the bench. One game, just not playing. Just go fucking stand down there. They'd kind of get off on their own little, hey, but I headbutted with all the guys, but I loved all the guys, and we're still in contact. So it's not because I was mad. I was actually trying to help them, because eventually certain things you can't do, right? Hey, but what a career. Do you know that Grabner, when he goes to training camps, he's the best shape of any guy there. And the Rangers, they go, best shape. And so is Rafa. So they train like freaking mothers in Filak all summer. So I don't want to miss any players. Like, there's so many good players. Like, you know, it's...
And even if you do, the good thing is you get a do-over in a week's time, because due to time constraints of other Pulse 24 experts, it's going to be back-to-back weeks with you on the pod. And there's also going to be a little cliffhanger, because next week after our Pulse 24 match day between Grandmo VSV and Steinbach Black Wings 1992, I'm going to make you talk about the best current Austrian players in the league. We got a good sample size. We got a good one tonight with Klagenfurt and Vienna. That's the game I wanna talk about. What's gonna remain from this game?
You know, I noticed something tonight with Hundertfund. And we try to teach kids this. We actually work on telling kids, and it's the first time I've kind of seen it from him. When you go and make your lateral moves, these little shifty fakes, like Crosby does, like these guys, top players in the world do, they work. But for some reason, trying to teach kids to make that stutter step, those little cut, and Hundertfund, and I hadn't seen him done this before, he made a couple really shifty moves. You know, Genal's got that speed, cut, you know, which is good. But Hundertfund tonight, he made a couple of those little moves for a big guy like that. And he walked right by that defenseman or neutral zone player like it was nothing. Vukovic, you saw him, how he can battle, win the puck, come out and make a move. But Hundertfund has a lot. He has a lot. And I think his personality really plays in to how he's respected on that team. I don't know him personally that well. I might say hi. But just listen to him talk tonight. He's a personality. He's got a lot, and he's maybe one of the most valuable players on that team. And honestly, I can honestly say that.
We're talking about scoring, and something interesting that you picked up on from the interview that Colin Campbell, the game's game-winning goal scorer, said after the game, right when we asked him about the game in general, he said something that you wanted to elaborate.
The first thing he said was, Loney won the battle in the neutral zone. Okay, so you have to win the battles to create opportunities. That's a fact. He said, I just went in and I shot in stride. I shot in stride. So what that means, and we tried to teach kids, so if you do a shooting drill with young players, 10 up to 20, it doesn't matter, 95 or 99% make their touch passing, boom, and when they get to the blue line and they start going towards the goalie, they slow down. They just slow down. We try to teach and the pro guys, you keep going shooting in stride. So when you're shooting in stride and those legs are moving, that's way tougher for the goaltender than when you start to glide and you become more predictable. He said it, block it. Now he's coming right out of pro. And they know, shoot in stride. Bum, bum, shoot in stride. So that means it's not programmed. You're shooting in stride. You skate, 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 bing. You're not going looking and goalie can set himself up. He caught the goalie off guard. And Dam's a hell of a good goalie. Shooting in stride. So that's great for young players that might listen to this podcast or any young players in the first league. Shoot in stride. But you do it in practice every day. Good habits in practice every day. We tell kids, I talked yesterday to some of the kids and feel like working with. We did a bunch of drills. I said, how many goals did you score in the last two drills? How many did you score? How many did you score? They looked at me. One guy said, two, one guy had no idea. You know how many you scored. You know exactly what you're doing in practice. If I didn't score in practice, I was a one miserable human being. Scorers want to score. But know if you can score. So if you're not scoring, change something. Change the length of your stick. Change the tape on your stick. Change something. Don't just do the same over. And killer instinct. We did drills yesterday with defensemen. Shoot, the puck sitting there for rebounds. And kids kind of try to flub it in. No. You bury that sucker underneath the crossbar and you put power, hey, and some passion. This is how I'm talking to the kids. They're looking at me like, hey guys, I'm going to be 70 years old in a couple of years. If I don't score, I'm not a happy human being. To this day.
Keeping it with Vienna, how important was that victory, not only for the psyche, but also knowing that they've got four games coming up in 5 days? They play on Wednesday, Thursday, Saturday, and Monday.
Well, I tell you what. They lost two in a row, only scored two goals.
Against the bottom feeders of the league.
Well, yeah, but Felix's not really a bottom team. Even though they're in a tabella bottom, they're still a tough team to beat. They're going to be a tough team to beat. Linz is a little bit different story. That was a bit of a surprise, that game. So were they rusty? Yes. Okay, do you need those games to wake up? Yes. So then they win 3-1. And, we talked about this. Getting three goals is a big one if you have a good goalie and a good team defensively. So now that tonight they win that game, it's important because now they're going home excited. And they play four home games. So they play Wednesday at home against Graz, Thursday at home against Innsbruck, Saturday home against Bozen, Monday home against Kartsé. Four home games. Nothing better for the players.
You don't have to practice. You play all the time.
Well, you practice one, boom, quick practice, game. Little morning skate, 20 minutes, boom. Now you got a day off in between. Hey, good. 30, 40 minute skate, high speed. You're fired up. You learn how to play the game. This is a normal major junior week or an NHL week or a AHL week, but they have no trouble. This is fantastic for them. They are home. And they go, hey guys, we could make a run here. They have to tighten up a little bit on defense. And let's look at Kartsé, if I can throw it in. They scored four goals last game, right?
Six,
and four tonight. Well, that's 10 goals in a game. They had a lot of chances tonight. They were They look good.
Stockman played lights out.
Well, yeah, then it slipped a little bit. It slipped a little bit. But he played lights out early. So I think Cartier's got to look at that game and say, guys, man, they had a lot of jump. They had some good creativity. They were a dangerous team. They're going to get Fischer back and Bischofberger.
There you go.
No S in there, no 10 euros there.
That would have been 10 euros
in pot, but I corrected myself.
During playoff time. Okay.
No, but they were fun to watch tonight. That was a good game. So I think for Vienna, just back to your point, awesome. They get home tonight. Hey, what's today? Sunday? They got Monday, Tuesday. Maybe a day off tomorrow. A good fast practice Tuesday. Wow. Couldn't be a better setup for Vienna.
And just to let people in on the joke, there's a fine to be paid. If you mispronounce a player repeatedly, it eventually costs you 10 euros. Worked back at the old station. I fell victim to it a couple of times as well. But this basically guarantees that there's only Bischofberger and no Bischofsberger.
Yes, probably no S in there.
Probably one of the most common mistakes. We're talking about it.
Do you know the story? What I told you guys at the start of the year when you told me this rule, I was gonna throw in 100 euros because I could
as a deposit.
As a deposit, because I had all those guys in Bratislava. I'm gonna screw this up big time.
And I haven't had him on pulse yet.
Oh, you know who didn't play tonight either? The big defenseman for Klagenfurt.
Dave Fischer?
No.
Vlad Gligorsk?
Yeah.
Right? I'm going to find out what happened to him.
He didn't even play, that's right. Well, Lakos didn't play. I just figured out he didn't play tonight, that big fella. He's a good player. And that's one name I worked on. I said, holy loving. I got to get that name right. This is going to cost me my whole freaking paycheck.
Probably not, but you were mentioning it a couple of times that Katze scored 10 goals in two games. Salzburg did the same thing in one game against Graz. Is this the most surprising development of Sunday?
Well, let's take a look at Graz. Last game, they got 6 scored on. Something's loosened up there. Maybe the goalie was a little bit off, but the backup 6 and now 10, something is a little bit off. You know, is there, and we're gonna now see, this is how it works. And this is just my opinion, because I've, you know, been through it as a player or coach. This is just how I feel. When you have you get banged around a little bit, how tight is the dressing room? How tight are the top players? How tight? Hey, is there finger pointing? How does a coach, you know, Mason's a great coach. How is he gonna handle it? Your test is always, you run up along first place. Mason said it right last week. He said, look, guys, other teams have only played way less games than us. We're in first place now because we played more games. Mason's not stupid. How do they react now after getting 16 goals in two games with a young goalie, right? He's a young goalie. He's 20 years old. If he was in, I'm not sure who exactly was in for all these games. I have to check it out. Okay, now did they protect them? Boom, that's 16. How does the dressing room respond and how tight do they remain? This is always the test. And the teams that are going to be around in the end are the teams with the tightest dressing rooms that go through the ups and downs. And at the end, they are tight and there's no finger pointing. And that's for the coach. Coach has got to organize that too, and he's got to set the rules and get the right player. So this is a bit of a test for Graz right now.
If you get 10 goals against you, what do you do as a coach? Just try to get it out of the heads of the players as fast as possible? And if so, how? Or do you make the next video session extra long?
I wouldn't even look at it. No, I wouldn't look. What are we going to look at a video, guys? We know. So everybody didn't do their job. We didn't play defensively, ABC. It's an ABCD. We don't have to look at that, guys. Hey, it's part of the game. We're going to win some. We shouldn't win. We're going to lose. We got blown out. Maybe. Who knows what happened? Maybe. I think it was 9 power plays. I think Salzburg had 9 power plays. So they were undisciplined. Now you get down 5. You can get down 8. And let's make it let's work on a dozen. Well, let's just stop it at 10. And you don't have to look at that video. you try to regroup, take a day off. Guys, look, we've had two bad games. We've been running really good. Let's regroup. Don't forget the game against Linz, that Linz, Gratz did not play a great game in that game.
But they came from behind?
They came from behind. Let's say lucky goal to tie it and then a quick one right after. But they came from behind, but they didn't dominate that game. So they win 6-2 in Villach before that. It wasn't a 6-2 game. So you don't overinflate the 6-2 and don't over-dissect the 10-2. But is 16 goals in two games concerning? Yes. Is it only the goalie? No, it's the whole team. And that's, Mason will address that.
Where Graz had to concede 10 goals, Linz only had to concede 5, but still at home against Innsbruck. And how deep of a trouble, if we're doing kind of hot seat watch, is Linz and especially head coach Pierre Beaulieu?
Well, you know, with coaches, we talked before. I've been through it. You know, I've been fired, almost fired, loved, hated. Couldn't go out for a beer for 2 months because people freaking hated me. It's a tough business. It really is. But it's like, I listened to Mike Stewart the other night. It was a great podcast, right? And it's a tough business. It's a win-lose business. You got to win. So the young coach gets in there. You know, and he's relatively young, and he's got lots of fire, and he speaks good German. Good for him. He really took that. I got to give him a lot of credit for that. But you get in this league, he's in a tough spot in Linz. They went through all that turmoil. You win the first two games of the year. Hopes get up. And now they're in trouble. They're in trouble. So exactly what's wrong there, I don't know. Something's not right. If I look at their cadre, if they're four lines, their four lines is not that deep. They're not, they have enough talent to survive. Is it a hot seat? Yeah. We talk like, you know, I spoke to Dan Seaman actually a few days ago. I met him in the rink because I was going to go on with the kids. And, oh, hey, I said, Greg, we finally meet. How you doing? I said, how are you? And because Pavel was on with a couple of players and really nice guy. And we talked, they say, hey, congratulations. You know, they've gone a few games now with getting points in every game. So, you know, regrouped, really good. He's a really good guy. And hey, so, remember we talked about it? How's his seat? Well, it was on fire. But then they won at home, came back. Goalie didn't play well, but they won, went to Bratislava, got a point. That's not easy. And then they won again, beat Vienna. So everything settles down. So which it should. Let the players figure it out. You know, something I'll tell you. Is Pierre's job in jeopardy? I'd have to think in Linz it's being discussed. Just because you're not going to get rid of three players. Do they have a lot of money to bring in a coach? Yeah, probably not. So they have to really sit down, I think, with management can never go to a player and say, how's practice? Or how's this? Or how's it? Then the coach is done. Been through it. Management's got to sit down if they're like, you got Baumgartner to get the ball back, and the coach, how is it? You can't go to players. You might bring in your captain, a couple guys as a group with the GM, coach, couple players. If management goes to players behind the coach's back and say, well, what's wrong? How's practice? Is he too hard? Is he too tough? The coach is done. He's done. Now the players have more power. Players don't need more power. They need to do their freaking jobs. So as every player, can you go to every player in that room and say, are you giving 100%? Is this all you have? Is this all you have? And they all say, yeah, well, they're not good enough. But I don't think that's the case.
Now, Villach lost as well 4-1 in Bolzano, which is a place you can lose, and they're now leading the standings. But is all well in Villach's world if they just win the derby on Tuesday? And actually, this is the day the podcast will see the day of light.
This is a big one.
How does the potential Raffle debut factor in here?
You have to be careful with that one. You have to be careful because you don't bring Raffle in to turn the ship around. You don't bring a good player in to turn it around.
Because you've only got him for a month.
Or less.
Maybe.
You bring him in to help. Okay, so he's not coming in to go score five goals. He's coming in, he's going to probably play with a couple of really good players, and he's going to be a good player. But it's not that easy for him to just go out there and score because there's pressure on him. Because people have high expectations, and that's not that simple. I mean, when I was coaching a few years ago, Grabzy and Mickey, Rafa played practice with us all the time, and they played a couple games. And Grabzy, you know him. He just goes and flies around, gets a few breakaways, and he'd score here and there. I think one night he got three. And Rafa was getting frustrated because they were hooking him and hacking him because it wasn't easy to score, as it's not. So you have to be a little bit careful how you handle the situation. And you got to make sure that expectations are in check. He hasn't played a freaking game in how long?
A long time. No, playoffs. The pre-playoff thing
right, so
in August. August and September, wasn't it?
Yeah, so that's 3 months. He hasn't played a game with 3 months. Uh-huh. I was on the ice yesterday with Mickey Raffel. Do you know that?
Now I know.
You know that, eh?
Yeah.
Because a few years back when I came back in 2015, he asked me a few times, hey, Holtz, you want to go out and do some work? Because he knows I work with young players and I like to do skill and stuff and I have my own thoughts in my own mind. And we did all our skill stuff. And he asked me if I go out yesterday morning, and I went out with him and a young fella named Lindner, who's a young defenseman, plays U-20 for national team. Lindner, he's playing over in the Boston area now. He's a good little player. He's good. He said he's one of their better little defensemen in the U-20. And Big Wolf was injured, so he skated with us. So I said, yeah. And I worked, right after that, I worked with the defensemen, with Lanchy and Crumpy, with all the defensemen in from 16 to 20. We worked, so Mickey asked me, you want to hear a funny story on Mickey Raffel?
Shoot.
So 2015, I go on with Mickey Raffel alone. And we do approximately 50 minutes to an hour of, you know, the circles, the backwards, the boom, the touch pass, the one-timers, 20 shots, all the skill, and laps and backwards. And he's looking at me and he's going, oh, what's he did? Nah, I'm done. No. You got to go another lap backwards. Come on. I said, look, do you want to play here for 50,000 euros or do you want to keep making your 2 million? Okay, so go another freaking lap. Which he did. So we had fun with it, right? And I did two or three practices with him. And then I was in Innsbruck seeing my kids. And he called me. He said, Holtze, can we do Tuesday morning? A last one. It was the third or fourth one. And just me and him. And I got my pucks all over the air. So I said, okay, Ralph, I'll get back Monday night or early. I'll leave early on freaking Innsbruck and we'll do one more on Tuesday. Well, I get back at 9 o'clock or whatever it was, 9 or 9.30. I'm at the freaking rink. Well, where the hell is Raffel? He didn't show up. So that afternoon, I'm going back to the rink because I'm 2015. I'm working with the kids. That's why I came back. I wasn't with the first team. I came back to the rink. I pull into the front of the rink. And I see a few of the guys over there talking to Mickey Raffel. So I get out of my car and I'm walking over. Mickey Raffel saw me, ran in the freaking rink and hit on me. He went and hid. He didn't want to confront me. It was hilarious. So yesterday at the end of practice, and we had a tough practice. It was freaking tough. One of the three guys puked. It wasn't Mickey Raffel. But one of the guys was, okay, I'll just leave it there, okay? He said, Holtz, I should have hit on you again. He said that yesterday. I said, no, Raf, come on, let's go. So we had a, it's in fun, it's in stuff. I help the guys, whatever. So here you're looking at an NHL player, or you're looking at Linder, a young kid who's over there, or you work with a 16-year-old, 15. It's all the same stuff we're doing. And me, as an older guy, I'm going to be 67 in February. Jesus, scares the hell out of me, whatever. Well, what scares me when I look in the mirror? Not my age. When I got rid of my mirrors, eh? They're all gone now. I got rid of them all. So I painted two black and I got rid of the rest. So, hey, I'll help him, Roth, anybody, his brother Thomas, Grabsy, young kids, and it, because it's all the same. It's how you talk to them. It's humor. It's fun. You get inside their skin. It's the same. And if they're good people, good characters, they react to it the same.
Last question. We're going to have a tremendous doubleheader within almost 24 hours upcoming on the weekend on Pulse 24. You're going to be part of the first leg, so to speak. It's going to be Villach against Linz on Sunday at 4:15 in the afternoon. And then it's going to be the rematch from tonight, Vienna against Klagenfurt, the day after at 7:15 in the evening. What are you looking for in those two games?
So Kurt say Vienna play again the Monday?
In 8 days.
Oh, that's good.
Both games are going to be on pause.
I would say the game won't be like tonight, I don't think. I think it'll be a little bit tighter defensive. I think it'll be a little stronger, especially from Vienna side. I don't think that's their Eredivisie. That's not their how they want to play. Kurtz has impressed me tonight with, they can fly. They got a lot of talent. And, you know, it's a must win for Villach.
A must win for Villach and not Linz.
It's a must win for Villach. They can't lose to Linz. Linz is the last place team and struggling. I don't know if Linz has stuff in between that gets them going. It's a huge game, more for the coach of Linz, Pierre Boileau, than it is for Seaman. But it starts with the derby on Tuesday. So that derby is going to set up the hot seat for those coach, well, for Dan Seaman, and Linz in Villach. When I coached, I remember, I coached 8 or 9 years there, right? Linz always played well in Villach, and Villach always played, we always played well in Linz. They were always really freaking good games. Can this game rise to that intensity? If you look at Linz's third line, right now, you got young Pushnik, he's 20, whatever, he's not young anymore, 16, 17 young. I think I said young tonight, those guys aren't young.
Lahora, Lila.
Lila. So you got two Villach kids coming back in. Now, does that give them some extra bite? It should. But do they have the character to have the chip on the shoulder to go, I'm going to show them? So that there's lots of little games in this game. But I think it's a really big, big game for both coaches. It's a big week for, you know, I know the coaching's a tough job. And Mike Stewart spoke about it. It's a tough freaking business.
The thing is, in a week from tonight, we'll know more. And we're going to talk about it on the pod that time around in German. Greg Holst, always a pleasure talking to you about hockey.
Fantastic. Hey, Martin, enjoyed it. Hey, as usual, lots of fun, man. Hey, you know what? Having a beer in the car, this brings back lots of memories. Except it usually wasn't with a guy.
There you go. Okay, I'll leave it at that. Das war Hockey O'Clock. Das war Greg Holst. Und auch nächste Woche gibt es wieder Hockey O'Clock. Dann natürlich wieder mit Greg Holst, aber dann auch mit Phil Lucas und Rob Daum. Wir hören uns in einer Woche. Hockey O'Clock.
davon.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion.